Wir haben uns beim letzten Mal mit Hashing beschäftigt und hatten zunächst mal festgestellt, was wir da überhaupt machen wollen. Also vielleicht hätte ich das dazu sagen sollen, der Name Hashing kommt also vom Englischen to hash, etwas zerhacken, was man vielleicht so interpretieren könnte, dass man einen Schlüssel nimmt und den in einzelne Teile teilt und diese dann geeignet verarbeitet, um daraus dann entsprechende Adressen in der Hash-Tabelle zu bauen. Also das wäre quasi die Motivation für die Bezeichnung hier gewesen. Und wir hatten uns dann angeschaut, so ganz grundsätzliche Möglichkeiten, wie denn so ein Hash-Verfahren arbeiten kann, hatten uns zunächst mal damit beschäftigt, dass man also Kollisionen dadurch auflösen kann, dass man sie mehr oder weniger ignoriert und dann eben Listen in die Hash-Tabelle einbaut, wo möglicherweise mehrere Elemente an derselben Position gespeichert werden, hatten uns dann angeschaut das sogenannte Linear Probing, hatten uns auch ein formales Kriterium angeschaut, was wir gerne beachten wollen, nämlich die Eigenschaft von Mengen von Hash-Funktionen, aus denen wir zufällig auswählen wollen. Und diese Eigenschaft war dann die sogenannte C-Universalität, wobei dann C eben eine geeignete Konstante war, sodass wir eine Garantie dafür haben, dass wenn wir unterschiedliche Schlüssel nehmen und eine Hash-Funktion zufällig aus der zugrunde liegenden Hash-Funktionsmenge auswählen, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass diese beiden unterschiedlichen Schlüssel trotzdem auf dieselbe Position in der Hash-Tabelle abgebildet werden, nach oben beschränkt ist durch einen bestimmten Wert C durch M, wobei C die Konstante war und M die entsprechende Größe der Hash-Tabelle. So. Jetzt stehe ich hier etwas im Licht. Und eine Bedingung, die wir bei diesen einzelnen mathematischen Eigenschaften für die Hash-Tabelle angeschaut haben, war, dass die Größe der Hash-Tabelle eine Primzahl sein sollte, weil wir das dann an bestimmten Stellen ausnutzen wollten. Und wir wollen uns jetzt ganz kurz damit beschäftigen, wie wir das eigentlich sicherstellen können, dass wenn wir unsere Hash-Tabelle in ihrer Größe anpassen müssen, dass wir dann auch eine geeignete Primzahl finden, die dann unsere Hash-Tabellengröße darstellen soll. Weil das ist ja von vornherein gar nicht unbedingt klar, dass man also eine Primzahl, die eine geeignete Größe hat, überhaupt in einer angemessenen Zeit finden kann. Ja, also das heißt, das Problem, was wir uns jetzt am Anfang der Vorlesung anschauen wollen, ist, unsere Hash-Tabelle ist entweder zu groß oder zu klein geworden. Das heißt, entweder ist es jetzt so, dass wir so viele Elemente da drin schon gespeichert haben oder noch speichern wollen, dass die zur Verfügung stehende Anzahl der Zellen zu klein ist, oder wir haben entsprechende Anzahlen von Elementen aus unserer Tabelle herausgelöscht. Und wir wollen die Tabelle verkleinern. Das heißt, wir möchten gerne eine neue Tabellengröße festlegen. Wir möchten in diesem Zusammenhang dann vielleicht auch unsere Hash-Funktion neu wählen. Und wir wollen die Elemente, die bisher in unserer alten Hash-Tabelle gespeichert sind, dann entsprechend in die neue Tabelle übertragen. So. Und wie schon gesagt, also unsere Tabellengröße, das soll also eine Primzahl sein. Und das soll eine Primzahl sein, weil unsere Schlüssel sich dann gut über die Tabelle verteilen, wie wir teilweise schon bewiesen haben. Und wir werden jetzt eine Sache ausnutzen, nämlich die Tatsache, dass es für jede Zahl k eine Primzahl in dem Intervall von k hoch 3 bis k plus 1 hoch 3 gibt. Das wollen wir jetzt nicht beweisen, Das nehmen wir mal so als gegeben hin. Und wir wollen jetzt zeigen, wie man also mit Hilfe von dieser Tatsache eine geeignete Größe für unsere Hash-Tabelle finden kann. Für uns bedeutet das jetzt erstmal ganz konkret, wenn wir so eine obere Grenze von k plus 1 hoch 3 haben, dass jede Zahl z, die kleiner gleich dieser oberen Grenze von k plus 1 hoch 3 ist, die nicht prim ist, das heißt, die aus unterschiedlichen Primfaktoren oder sagen wir mal aus mehreren, nicht unbedingt unterschiedlichen Primfaktoren besteht, dass die einen Teiler haben muss, der mindestens so groß ist wie die Wurzel aus dieser Zahl. Ja, also das ist klar. Das haben wir auch schon mal in dieser Vorlesung angesprochen. Und für uns bedeutet das also ganz konkret, dass dieser Teiler t, der jetzt also die Wurzel aus k plus 1 hoch 3 ist, wenn wir das anders schreiben würden, dass dieser Teiler t kleiner gleich k plus 1 hoch 3 halbe ist. Die Wurzelfunktion ist ja nichts anderes, als wenn wir hoch 1 halb rechnen. So, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir wollten eine neue Tabellengröße in unsere Hash-Tabelle etablieren und diese neue Tabellengröße sollte größenordnungsmäßig m' sein. Dann kann es uns, wie gesagt, passieren, dass dieses m' keine Primzahl ist. Und wir würden dann gerne zunächst mal eine Zahl k so bestimmen, dass dieses m' eingeschlossen wird von den beiden Zahlen k hoch 3 und k plus 1 hoch 3. Ja, also würden wir zunächst mal so ein k bestimmen. Und dann überlegen wir uns mal, wie groß eigentlich die Größe dieses, also dieses Suchintervalls, wenn wir das als, als Intervall für unsere Primzahl hernehmen, die wir dann anstatt des m' verwenden würden für unsere Tabellengröße, da überlegen wir uns erstmal, wie groß ist eigentlich dieses Intervall, wie viele Zahlen sind da drin. Ja, und dazu subtrahieren wir einfach die beiden Intervallgrenzen und addieren noch 1. Das ist dann genau die Intervallgröße. Das heißt also, Obergrenze minus Untergrenze plus 1. Ja. Woher kommt die 1? Gute Frage, kann man sich einfach überlegen. Also wenn das Intervall die Größe 1 hätte, dann wären die beiden Grenzen ja gleich. Ja, also wenn ich ein Intervall nehme, was von Zahl i bis zur Zahl i geht, dann hat das die Größe 1, dann ist nämlich nur die Zahl i da drin. Und wenn ich mir dann die Differenz von der Obergrenze und der Untergrenze anschaue, dann wäre das i minus i, aber das wäre 0, also offensichtlich ist es immer 1 mehr als diese Differenz. Ja. Okay, daher kommt also die 1. Und unser erstes Problem ist jetzt natürlich erstmal, wenn wir die beiden Sachen voneinander abziehen wollen, dann müssen wir erstmal diese dritte Potenz auflösen von dem k plus 1 hoch 3. Und da erinnern wir uns an zum Beispiel die diskrete Strukturenvorlesung, binomische Formel, a plus b hoch n. Wie kann man das darstellen, wenn man das in einzelne Terme zerlegen will? Dann ist das also die Summe von k gleich 0 bis n von n über k a hoch n, beziehungsweise a hoch k mal b hoch n minus k. Und in diesem Falle vereinfacht sich das Ganze also etwas. Die beiden Terme a und b, das ist hier also k und 1. Und wenn ich das also auflösen würde, diese dritte Potenz hier, dann würde ich also zunächst mal 3 über 0 bekommen. Und das mit k hoch 3 mal 1 hoch 0 multiplizieren. 3 über 0 ist 1. Und k hoch 3 mal 1 hoch 0, das ist also k hoch 3. Das ist dieser Term, der hier dann rauskommt. Dann der nächste Term für, wenn ich die Variable 1 weiterlaufen lasse, dann würde ich also 3 über 1 bekommen. Das ist also 3. Und das müsste ich multiplizieren mit k zum Quadrat mal 1 hoch 1 in diesem Fall. Also das heißt, ich bekomme 3k Quadrat. Dann würde ich rechnen 3 über 2. Das ist natürlich dasselbe wie 3 über 1. Haben Sie auch wahrscheinlich alles schon in DS gelernt. Das müsste ich dann mit k hoch 1 mal 1 zum Quadrat multiplizieren. Und der letzte Term wäre also 3 über 3, was dasselbe ist wie 3 über 0. Also auch wieder 1, und das müsste ich mit k hoch 0 und 1 hoch 3 multiplizieren, und da kommt dann diese 1 hier raus. So. Und dann müsste ich natürlich noch entsprechend die anderen beiden Terme hier minus k hoch 3 und plus 1 hier hinschreiben. Dann könnte ich an dieser Stelle hier natürlich das k hoch 3 herauskürzen und die beiden Einsen zusammenrechnen, und dann kommt also genau das raus, was hier hinten steht. Für uns ist der genaue Ausdruck eigentlich gar nicht so interessant. Wichtig für uns ist eigentlich der größte Term, der hier steht, und der größte Term ist eine Konstante mal k². Das heißt also, wenn wir uns so ein Intervall von k hoch 3 bis k plus 1 hoch 3 anschauen und dieses k immer größer machen würden, dann würde diese Intervallgröße quadratisch mit dem k wachsen. Ja, das ist das, was für uns interessant ist. Das heißt, dieses Intervall, die Intervallgröße ist quadratisch in k. So. Was machen wir jetzt mit den ganzen Zahlen in diesem Intervall? Naja, wir wollen ja wissen, da gibt es eine Primzahl, also mindestens eine in diesem Intervall, und die wollen wir finden. Und siebtes Eratosthenes hat wahrscheinlich auch schon mal jeder gehört. Wenn man Primzahlen suchen will, dann streicht man einfach für alle in Frage kommenden Primfaktoren die entsprechenden Vielfachen. Und genau das tut man jetzt hier. Das heißt also, wir gehen die Zahlen von j gleich 2 bis j gleich k plus 1 hoch 3 halbe einfach durch und streichen die entsprechenden Vielfachen von dieser Zahl j aus dem Intervall heraus. Ja. Und das, was zum Schluss übrig bleibt, die Zahlen, die wir nicht markiert oder gestrichen haben, das sind dann also offensichtlich Primzahlen. Und also die Frage ist jetzt noch, wie viel Zeit kostet uns das? Und ja, wenn wir mal davon ausgehen, dass uns das so viel Zeit kostet, wie viel Zahlen da entsprechend in diesem Intervall sind, weil wir finden ja die nächste Zahl, die wir rausstreichen wollen, immer einfach durch Addieren von dem entsprechenden J, dann ist das also genau die Intervallgröße geteilt durch das J. Ja, also je kleiner J ist, desto mehr Zahlen sind da drin, desto mehr Zahlen muss ich rausstreichen. Je größer J ist, desto weniger Zahlen sind da drin, und der Aufwand ist praktisch genau proportional zu diesem Quotienten. Das heißt, wenn wir jetzt für unsere Intervallgröße diese Größenordnung O von k² einsetzen, dann bekommen wir also als Zeit für das Streichen für jedes J O von k² durch J. So. Jetzt müssen wir das natürlich noch alles geeignet zusammen addieren, aber um das nicht zu pessimistisch zu machen und dann zu einem zu schlechten Ergebnis zu kommen, bedienen wir uns hier des Hilfsmittels der sogenannten harmonischen Zahlen oder der harmonischen Reihe. Und insbesondere werden wir die Tatsache ausnutzen, dass sich diese harmonischen Zahlen Hn nach oben durch einen Term beschränken lassen, der von dem natürlichen Logarithmus der Zahl n abhängt. Das heißt, ganz konkret gesagt, werden wir uns also diesen Teil hier hinten zu Hilfe nehmen. Das heißt, also wir sehen hier, dass die harmonischen Zahlen im Wesentlichen hier durch die Logarithmusfunktion, also durch den natürlichen Logarithmus, nach oben und unten begrenzt sind, wobei bei der oberen Schranke hier noch 1 addiert wird. Ja. Und wenn wir das jetzt auf unseren Algorithmus mit dem Herausstreichen von Vielfachen anwenden wollen, dann haben wir ja gesagt, für jedes einzelne J müssen wir den Aufwand O von K Quadrat durch J aufwenden, und unser J läuft von 2 startend bis zur Wurzel von K plus 1 hoch 3. Und da sehen wir auch schon einen kleinen Unterschied, nämlich wenn wir dann wirklich hier oben diese Schranke benutzen wollen, da ist es so, dass die Summe bei i gleich 1 beginnt und hier unten beginnt unsere Summe bei j gleich 2. Das werden wir gleich ausnutzen, indem wir sagen, naja, wenn wir in der oberen Schranke hier i gleich 1 einsetzen würden, dann bekommen wir ja als Term, der da aufsummiert wird, 1 geteilt durch 1, das ist also 1, und diese 1 verrechnen wir genau mit dieser 1, die hier steht, das heißt, diese 1 plus lassen wir dann gleich mal weg und beginnen dafür bei der Summation mit 2. So, also, das heißt, zunächst mal schreiben wir dieses K-Quadrat, was hier als Faktor noch innerhalb steht, das schreiben wir als Faktor nach vorn, weil das hängt ja nicht von dem J ab. Das heißt, das steht jetzt hier vor der Summe. Und dann machen wir genau diese Summation, beginnend bei 2. Und unsere obere Schranke, also das, was hier oben unser N ist, der größte Wert für unsere Variable i, der dann hier hinten entsprechend auftaucht, das ist in diesem Falle hier unser k plus 1 hoch 3 halbe, ist jetzt nur ein bisschen anders hingeschrieben. Und das heißt also, in diesem Falle ist dieses n, was hier oben steht, genau entsprechend zu unserem k plus 1 hoch 3 halbe. Das heißt, was wir bekommen, ist der Logarithmus naturalis von k plus 1 hoch 3 halbe als obere Schranke. Und jetzt gefällt uns das noch nicht so ganz. Insbesondere dieses plus 1 hier, das stört uns dann noch. Aber was wir zunächst als erstes mal loswerden, ist dieses hoch 3 halbe. Wir wissen, der Logarithmus von, also nach den Logarithmusgesetzen, Logarithmus von x hoch y ist y mal der Logarithmus von x. Das heißt, diese 3 halbe können wir als Faktor vor den Logarithmus schreiben. Und in der O-Notation verschwindet diese Konstante natürlich. Und das heißt, wir hätten dann noch stehen Logarithmus naturalis von k plus 1. Das gefällt uns auch nicht so richtig. Diese plus 1 würden wir eigentlich gerne noch loswerden. Jetzt geht das mit den Logarithmengesetzen nicht so gut. Dann würden wir vielleicht was anderes machen. Hat jemand eine Idee, wie man die plus 1 loswerden kann? Steht jetzt nicht explizit da, ist aber auch nicht so schwer. Wir wollen es irgendwie abschätzen. Ja, wer traut sich? Keiner? Naja, also so schwer ist es eigentlich nicht. Also wir könnten k plus 1 natürlich nach oben einfach abschätzen durch 2k, sagen wir mal. Ja? Und der Logarithmus naturalis von 2k, also ein Logarithmus von einem Produkt kann man dann mit den Logarithmengesetzen natürlich wieder einfach auseinandernehmen, indem man dann die beiden Einzellogarithmen summiert. Ja? Und dann steht da irgendwie noch plus Logarithmus von 2. Und das ist natürlich wieder eine Konstante, die können wir wieder unter den Tisch fallen lassen für die asymptotische Betrachtung. Und das heißt also, was wir hier bekommen, ist eine Größenordnung von k Quadrat mal den Logarithmus von k. So, warum ist das jetzt interessant? Interessant ist das deswegen, weil unsere Hash-Tabelle soll ja die neue Größe bekommen, irgendwas zwischen k hoch 3 und k plus 1 hoch 3. Und dieses k² mal lnk ist also etwas, was echt kleiner ist als k hoch 3 in der asymptotischen Notation. Das heißt, unsere Hash-Tabelle, die neue, hat die Größe, die kubisch in k ist. Und hier haben wir etwas, was in der Größenordnung von k² mal lnk liegt. Und das bedeutet also, die Kosten, die wir hier investieren, diese k² mal lnk Kosten, die fallen asymptotisch nicht ins Gewicht im Vergleich zum Anlegen dieser neuen großen Hash-Tabelle, die eben Speicherplatz Theta von k hoch 3 einnimmt. Ja? Das bedeutet, das ist der Beweis dafür, dass wir diese Primzahl bestimmen können, ohne dafür wesentlich mehr Zeit investieren zu müssen, als wir ohnehin für das Anlegen der neuen Hash-Tabelle benötigen. Ja. Denn theoretisch hätte es ja sein können, dass wir so viel Zeit in die Bestimmung der Größe der neuen Hash-Tabelle investieren müssen, dass das viel mehr ist, als wir überhaupt brauchen, um die neue Hash-Tabelle selbst anzulegen, wenn wir dann die Größe kennen. So, okay, also das wäre hier ein wichtiger Punkt, dass man also eine geeignete Primzahl finden kann für die neue Größe der Hash-Tabelle. So, gibt es dazu Fragen? Falls nicht, dann würden wir jetzt zu dem Teilthema übergehen, was wahrscheinlich das Schwierigste in diesem Hashing-Kapitel ist, nämlich das sogenannte perfekte Hashing. Beim perfekten Hashing ist es jetzt so, dass wir, und das sagt schon der Name, möglichst ein perfektes Verhalten unserer Hash-Funktion haben wollen, in dem Sinne, dass wir keine Kollisionen haben. Also, was wir bisher gesehen haben, war, wenn wir die Hash-Tabellengröße klein m genügend groß machen im Vergleich zur Anzahl der gespeicherten Elemente klein n, dann können wir von einer konstanten erwarteten Laufzeit ausgehen. Ja, das ist aber der Erwartungswert gewesen. Das heißt nicht, dass es nicht für einzelne Schlüsselkombinationen oder für einzelne Schlüssel nicht zu einer ziemlich hohen Laufzeit kommen kann. So, für bestimmte Anwendungen möchte man aber natürlich auch stärkere Garantien haben. Da möchte man eben unter Umständen wirklich dafür sorgen, dass es zu keiner Kollision kommt. Und die Frage ist, wie kann man das organisieren? Und dazu wollen wir uns jetzt erstmal darauf beschränken, dass wir ein statisches Wörterbuch haben. Und das bedeutet also, dass wir keine Insert- und keine Remove-Operationen ausführen dürfen. Das heißt, wir bekommen ganz am Anfang einmal eine Menge von Schlüsseln. Und nur für diese am Anfang gegebene Menge von Schlüsseln müssen wir eine Hash-Funktion festlegen, die keine Kollisionen produziert, aber wo wir dann eben auch wissen, naja, es werden keine zusätzlichen Elemente mehr eingefügt und es wird auch nichts gelöscht. So. Unser vorrangiges Ziel hier wird es sein, dass wir eine konstante Worst-Case-Laufzeit für die Feindoperation erzeugen. Insbesondere hier eben dadurch, dass wir keine Kollisionen haben. Wir könnten es auch erreichen, indem wir sagen, für jedes Element gibt es maximal eine konstante Anzahl von Kollisionen oder so. Ja. Okay. Unsere Annahme ist jetzt also, wie gesagt, wir haben eine statische Menge S von n Elementen. Hier unten ist nochmal das Bild, was wir schon gesehen haben. Und, zusätzlich zu unserer Menge von Elementen mit den Schlüsseln k1 bis kn haben wir jetzt eine C-universelle Familie von Hash-Funktionen. Und diese Hash-Funktionen sollen wie üblich auf die Adressmenge von 0 bis m minus 1, das sind also m Adressen, abbilden. Und diese C-universelle Familie bezeichnen wir mit Groß H unten m. Also der Index gibt die Größe der Hash-Tabelle an. Und an dieser Stelle muss man dazu sagen, brauchen wir diese Familie unter Umständen auch für Hash-Tabellengrößen, die keine Primzahlen sind. Wir haben in der letzten Vorlesung nur gesehen, dass es Möglichkeiten gibt, solche Familien von Hash-Tabellen, Familien von Hash-Funktionen zu erzeugen, wo das M, also die Größe, eine Primzahl ist. Da haben wir gesehen, wie man 1 universelle Familien konstruieren kann. Jetzt ist es nicht so einfach, 1 universelle Familien von Hash-Funktionen für beliebiges M zu konstruieren. Das gibt es unter Umständen nicht, aber man kann zeigen, dass es 2 universelle Familien gibt. Das heißt, eine Menge von Hash-Funktionen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass 2 unterschiedliche Schlüssel auf dieselbe Adresse abgebildet werden, beschränkt ist durch 2 geteilt durch die Größe der Hash-Tabelle. Das ist nicht ganz so gut wie 1 universell, aber nur unwesentlich schlechter. So. Was wir hier zählen wollen, ist die Anzahl der Kollisionen, die so eine Hash-Funktion klein h aus dieser Menge hm erzeugt. Und das heißt, wenn wir uns eine solche Hash-Funktion klein h aus unserer Menge herausgreifen, dann zählen wir für diese Hash-Funktion klein h, wie viele Kollisionen erzeugt die. Und diese Zahl nennen wir groß C für Collision von h. Und dazu gäbe es jetzt prinzipiell 2 Ansätze. Wenn ich jetzt so einen Schlüssel x und so einen Schlüssel y nehme, die sollen ungleich sein. Das steht hier, x ungleich y. Und diese beiden Elemente x und y, die werden durch meine Hash-Funktion h auf denselben Hash-Wert h von x bzw. h von y abgebildet, dann kann ich dieses Paar von Schlüsseln x und y jetzt einmal zählen oder, und das ist das, was wir machen, wir zählen es doppelt, weil wir die Kollision xy und die Kollision yx einfach als geordnetes Paar auffassen und als geordnetes Paar sind das einfach 2 Stück. Und deswegen zählen wir jede Kollision doppelt. Man könnte das auch genau andersrum machen. Das würde dann am Ende zum selben Ergebnis führen. Man muss es halt nur konsistent tun. So. Okay, das heißt also, C von H ist jetzt hier ganz formal definiert als die Kardinalität der Menge von solchen geordneten Paaren XY, wo X und Y unterschiedlich sind, aber der Hashwert trotzdem der gleiche ist. In dem Beispiel, was wir beim Hashing mit Verkettung gesehen haben, da war das also zum Beispiel so, dass hier die beiden Schlüssel 10 und 5 auf dieselbe Adresse abgebildet wurden. Die erzeugen also in diesem Fall hier 2 Kollisionen und die Schlüssel 1, 19 und 14 sind also 3 Elemente, die hier auf dieselbe Adresse abgebildet werden und die erzeugen in diesem Fall entsprechend 3 mal 2 Kollisionen und deswegen wäre also der Wert unserer Kollisionszahl C von H für diese Hash-Funktion entsprechend 2 plus 6 gleich 8. So, da drüben gibt es anscheinend Fragen oder Diskussionsbedarf. Passt. Okay. So. Jetzt wollen wir wissen, wie viele Kollisionen erwarten uns denn hier eigentlich. Also, wir wollen jetzt zeigen, dass für diese Anzahl von Kollisionen, für dieses C von H, der Erwartungswert beschränkt ist nach oben durch C mal n minus 1 durch m und dieses C, das ist die Konstante, von der C-Universalität unserer Hash-Familie. Ja, dieses C ist das. So, das heißt, wenn wir eine zwei-universelle Familie von Hash-Funktionen hätten, dann würde hier stehen 2 mal n mal n minus 1 geteilt durch die Größe der Hash-Tabelle m. Jetzt verwenden wir dazu das Prinzip, was wir schon in den letzten Vorlesungen öfter gesehen haben, dass wir also einzelne Indikator-Zufallsvariablen uns definieren und diese Indikator-Zufallsvariablen die Werte 0 und 1 annehmen können und der Wert 1 praktisch dafür in diesem Fall steht, dass es da eine Kollision gibt und dass wir diese Indikator-Zufallsvariablen am Ende aufsummieren und wir dann die Gesamtzahl bekommen. Das heißt also, in diesem Fall würden wir uns für jedes Paar von Schlüsseln i und j eine Indikator-Zufallsvariable xij definieren, also dieses Ding hier. Und diese Zufallsvariable, die hängt jetzt natürlich ab davon, welche Hash-Funktion wir uns zufällig gewählt haben, also von diesem kleinen h. Und unsere Indikator-Zufallsvariable soll nur definiert sein für unterschiedliche Schlüssel. Ja, wenn i und j gleich sind, dann ist das ja auch sowieso keine Kollision. Das heißt also, für i ungleich j definieren wir uns, dass x i j von h gleich 1 sein soll, wenn diese beiden unterschiedlichen Schlüssel ki und kj auf denselben Hashwert abgebildet werden. So. Und dann ist natürlich die Gesamtzahl der Kollisionen, die durch so eine zufällige Hash-Funktion h hervorgerufen wird, die Summe über alle diese Indikator-Zufallsvariablen, wobei wieder i ungleich j sein soll und wir hier einfach x, i, j von h aufsummieren. Der Ansatz jetzt ist natürlich auch wieder so ähnlich wie schon in den vergangenen Vorlesungen, dass wir also zunächst mal feststellen, also der Erwartungswert für unsere Anzahl von Kollisionen, hier an dieser Stelle ist jetzt das von h immer weggelassen worden, weil das klar, das bezieht sich dann immer auf die entsprechend zufällig ausgewählte Hash-Funktion h. Dann haben wir also als Erwartungswert von c von h den Erwartungswert entsprechend der Definition dieser Summe. Und hier verwenden wir jetzt im nächsten Schritt genau wie in den vergangenen Vorlesungen wieder den Satz von der Linearität des Erwartungswertes. Das heißt, Erwartungswert einer Summe von Zufallsvariablen ist die Summe der Erwartungswerte der Zufallsvariablen. Und genau wie auch in den Vorlesungen zuvor haben wir hier an dieser Stelle dann wieder einzusetzen die Definition des Erwartungswertes dieser einzelnen Zufallsvariablen, die hier sehr einfach ist, weil die Zufallsvariable kann nur zwei Werte annehmen, 0 oder 1, und jeder dieser beiden Werte wird gewichtet mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit des Auftretens. Den Wert 0 können wir uns sowieso gleich schenken, da braucht man nichts gewichten, da kommt am Schluss sowieso 0 für dieses Produkt heraus. Und für den Wert 1, das wird also multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass dieser Wert 1 angenommen wird. Die Multiplikation mit 1 habe ich mir hier auch gleich wieder geschenkt. Und das heißt also, was wir zum Schluss bekommen, ist die Summe über alle verschiedenen Indizes i und j von der jeweiligen Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable x, i, j den Wert 1 annimmt. Und jetzt kommt wieder entsprechend zum Tragen, dass diese Wahrscheinlichkeit aufgrund der C-Universalität unserer Hash-Familie nach oben beschränkt ist, und zwar beschränkt durch den Quotienten C geteilt durch M. Das war unsere Schranke für die Wahrscheinlichkeit, deswegen steht jetzt hier auch kleiner gleich und nicht mehr gleich, ja, weil es eine Schranke war. Und wir müssen jetzt, also dieser Wert für die Wahrscheinlichkeit ist für alle Kombinationen von I und J gleich. Jetzt müssen wir nur noch zählen, wie viele Kombinationen gibt es davon für diese geordneten Paare I, J. Und das sind natürlich n mögliche Werte für I. Und für jedes I gibt es n minus 1 mögliche Werte für J. Das heißt, wir haben n mal n minus 1 verschiedene geordnete Paare. Und damit müssen wir jetzt hier also noch unsere Wahrscheinlichkeit multiplizieren. Und das ist unser am Ende unser Gesamtwert. Genau das, was wir hier oben in unserem Lemma zeigen wollten. So. In Worten könnte man jetzt also sagen, wenn man das Ganze ein bisschen abstrakter anschaut und sagt, okay, dieser Teil hier vorne, dieser Teil hier von n mal n minus 1, das ist also etwas, was in der Größenordnung eigentlich quadratisch ist. Also man könnte stattdessen n Quadrat minus n schreiben. Das minus n ist asymptotisch relativ uninteressant. Also steht da eigentlich n Quadrat. Und wenn dieses m, durch das wir zum Schluss teilen, von seinem Wachstum her genauso wächst wie dieses n mal n minus 1 oder dieses n Quadrat, was da vorn steht, dann bekommen wir hier hinten eine Konstante. Das heißt also, wenn die Tabellengröße quadratisch in der Anzahl der gespeicherten Elemente ist, dann ist die erwartete Anzahl von Kollisionen und damit also auch die erwartete Worst-Case-Laufzeit für unsere Feindoperationen, die ja im Zweifelsfall alle diese Kollisionen durchgehen müsste, eine Konstante. So. Diese Aussage werden wir jetzt gleich ausnutzen, insbesondere für eine ganz bestimmte Konstante C. Also das müssen wir uns jetzt hier merken. Diesen Teil werden wir also jetzt gleich anwenden. So, und um das geeignet anzuwenden, brauchen wir jetzt noch ein Tool aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung, und zwar eine Ungleichung, die benannt ist nach einem russischen Mathematiker, die sogenannte Markov-Ungleichung. Und diese Markov-Ungleichung, also einige von Ihnen werden sie schon kennen, andere vielleicht nicht, das ist nicht so schlimm. Wir gucken uns das jetzt noch ganz kurz an, wie man das beweisen kann. Aber das ist eine sehr elementare Sache, die man aber sehr einfach herleiten kann. Ja, was sagt diese Markov-Ungleichung aus? Also was wir zunächst mal betrachten, sind nicht negative Zufallsvariablen. Also ist wichtig in diesem Fall, dass die Zufallsvariable hier keine negativen Werte annimmt. Und die Zufallsvariable, die nennen wir einfach mal groß X. Und wir interessieren uns dafür, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Zufallsvariable größer ist als eine bestimmte Konstante K. Und die Aussage ist, dass diese Wahrscheinlichkeit nach oben beschränkt werden kann durch den Quotienten des Erwartungswertes der Zufallsvariable geteilt durch K. So. Wir möchten gerne diese Ungleichung, und das wird häufig gemacht, in einer geringfügig anderen Variante anwenden, nämlich in der Form, dass wir uns fragen, wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable x nicht größer oder gleich eine bestimmte Konstante ist, sondern um mehr als einen k-Faktor oder mindestens einen k-Faktor von dem Erwartungswert der Zufallsvariable abweicht. Ja? Also zum Beispiel, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable einen Wert annimmt, der mindestens doppelt so groß ist wie der Erwartungswert der Zufallsvariable. Und hier ist die Aussage, diese Wahrscheinlichkeit kann ich dann beschränken durch 1 durch k. In unserem Beispiel, so wie wir das anwenden werden, wird es also so aussehen, dass wir sagen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass x mindestens das Doppelte vom Erwartungswert ist, und das ist kleiner gleich 1/2. Wie kann man das zeigen? Hier muss man dazu sagen, dass für diese zweite Ungleichung zusätzlich zu der Bedingung, dass die Konstante größer als 0 ist, auch noch gefordert wird, dass der Erwartungswert größer als 0 ist. Warum man das fordern muss, das sehen wir gleich. Wir beweisen jetzt direkt diese zweite Ungleichung. Und zwar, um das zu beweisen, muss man sich eigentlich nur die Definitionsgleichung von dem Erwartungswert anschauen. Und diese Definitionsgleichung, die kennen wir. Hier wird also einfach aufsummiert über alle möglichen Werte z, die die Zufallsvariable groß x annehmen kann. Und dabei wird also dieser Wert z multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable diesen Wert annimmt. So, das ist also diese Art von Durchschnittsbildung sozusagen, gewichtete Durchschnittsbildung, die wir schon kennen. Und jetzt schätzen wir diese Wahrscheinlichkeit einfach oder diesen Erwartungswert einfach nach unten ab, indem wir sagen, wir summieren jetzt gar nicht mehr alle Terme, sondern wir summieren nur noch die Terme auf, wo eine bestimmte Bedingung gilt. Und weil alle Terme, die wir dabei aufsummieren, nicht negativ sind, weil das z ist nicht negativ und die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht negativ, ist also, wenn wir da Terme weglassen, wird der Gesamtausdruck damit nicht größer. Er kann kleiner werden, aber er wird nicht größer. Und deswegen steht also jetzt hier das entsprechende Größergleichzeichen, weil wir den Ausdruck höchstens kleiner machen. Durch diese Einführung einer Bedingung an das z, nämlich die Bedingung, dass wir nur diese Terme aufsummieren für Werte von z, die größer gleich k mal dem Erwartungswert sind. Ja? Okay. Also, wir summieren jetzt also diese Terme nur noch für bestimmte Werte auf, nämlich für die, wo z mindestens so groß ist wie k mal der Erwartungswert. Und dann können wir natürlich den Ausdruck, jeden einzelnen Ausdruck, der hier innerhalb der Summe auftaucht, noch kleiner machen, indem wir nicht mehr z schreiben, sondern den möglicherweise etwas kleineren Ausdruck k mal Erwartungswert von x. Der kann genauso groß sein wie z, kann aber auch kleiner sein. So, das heißt, wenn wir dieses z jetzt noch ersetzen durch k mal den Erwartungswert von x, dann haben wir also unseren Gesamtausdruck noch kleiner gemacht. Und wir haben jetzt insbesondere aber auch die Möglichkeit gewonnen, weil dieser Ausdruck k mal Erwartungswert von x jetzt nicht mehr von z abhängig ist, dass wir diesen Faktor oder diese beiden Faktoren vor die Summe schreiben können. Das heißt also, dieses k mal Erwartungswert von x, das können wir jetzt hier also vor die Summe schreiben, und das ist das, was wir hier unten sehen. Jetzt müssen wir aber den Restausdruck, also die Summe für z größer gleich k mal e von x, mal von der Wahrscheinlichkeit, dass x diesen Wert z annimmt, noch geeignet interpretieren. Und das ist aber relativ einfach. Hier werden einfach alle Wahrscheinlichkeiten für Werte von x aufsummiert, wo das z größer gleich k mal dem Erwartungswert ist. Das heißt, zusammengenommen ist das einfach die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable x einen Wert annimmt, der größer gleich k mal dem Erwartungswert ist. So. Okay, jetzt sind wir schon fast fertig Aber es fehlt noch der entscheidende Schritt, der auch zu diesen einschränkenden Bedingungen jetzt führt, nämlich die Tatsache, dass wir dieses k mal x, k mal den Erwartungswert von x, auf die andere Seite bringen wollen und auf der anderen Seite damit entsprechend den Erwartungswert von x zwar rauskürzen und dann da ein 1 durch k erhalten, genauso wie das oben in dem Satz auf der rechten Seite steht. Aber wir dürfen das natürlich nur unter der Bedingung, dass das k nicht 0 ist, dass der Erwartungswert nicht 0 ist und dass dieses Produkt k mal der Erwartungswert nicht negativ ist. Ja? Wenn es 0 wäre, würden wir durch 0 dividieren. Wenn es negativ wäre, würde sich das Relationszeichen umkehren. Okay, daher kommen also diese Bedingungen, die hier eine Rolle spielen, k größer 0 und Erwartungswert von x größer 0. So, und die entsprechende erste Variante von dieser Markov-Ungleichung, die würde sich natürlich ganz genauso beweisen lassen, nur dass wir in diesem Fall, wenn wir also die erste Variante beweisen wollten, dann würden wir hier nicht bei der entsprechenden ersten Abschätzung schreiben, z größer gleich k mal e von x, also k mal Erwartungswert von x, sondern da würden wir nur schreiben, entsprechend z größer gleich k. Okay. Ja, erstmal gibt es dazu Fragen zu dieser Markov-Ungleichung. Okay, wir werden jetzt, wie gesagt, diese Markov-Ungleichung für ein ganz bestimmtes k anwenden, nämlich für k gleich 2. Das bedeutet, wenn wir uns das mal anschauen, da diesen rot markierten Teil, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable größer gleich dem Doppelten des Erwartungswerts der Zufallsvariable ist, ist nach oben beschränkt durch 1/2. So. Okay. Wir wollen jetzt also beweisen, mindestens die Hälfte unserer Hash-Funktionen klein h aus unserer Hash-Funktionsmenge groß h mit Index m, wobei m eben die Größe der ganzen der Hash-Tabelle sein soll, die für uns relevant ist. Für mindestens die Hälfte der Funktionen in dieser Menge gilt, dass die Anzahl der Kollisionen der ganz konkreten Hash-Funktion h nicht größer ist als 2 mal c mal n minus 1 durch m. Dabei ist dieses n hier wieder die Anzahl der Elemente, die wir speichern. Das c ist wieder die Konstante von der c-Universalität der Hash-Funktionsmenge. Das wird also zum Beispiel auch wieder 2 sein. Und dieses m hier ist wieder die Größe der Hash-Tabelle, also die Anzahl der verschiedenen Adressen. So, der Beweis ist jetzt relativ einfach, wenn wir diese Markov-Ungleichung haben. Nämlich, wir wissen aus dem letzten Lemma, dass der Erwartungswert für die Anzahl der Kollisionen einer Hash-Funktion h, dass dieser Erwartungswert nach oben beschränkt ist durch c mal n minus 1 geteilt durch m. Ja, das hatten wir bewiesen. Und wenn wir unsere Markov-Ungleichung, hier steht sie jetzt nochmal, mit k gleich 2 anwenden, dann folgt also für n größer gleich 2, dass wir unseren Ausdruck, so wie wir ihn von hier oben kennen, also dieses 2 mal c mal n minus 1 geteilt durch m, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Hash-Funktion diese Schranke erfüllt, bezüglich der Kollisionsanzahl, das ist höchstens so groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass die, dass die Anzahl der Kollisionen größer gleich dem Doppelten des Erwartungswertes ist. Warum? Weil wir eben wissen, dass dieser Erwartungswert hier, also dieser Erwartungswert ist kleiner gleich diesem Wert, der hier drüben steht. Also ich markiere ihn mal, kleiner gleich diesen Ausdruck. Ja. Und wenn wir also unsere Schranke für die Anzahl der Kollisionen, die ja größer gleich dieser Schranke sein soll, wenn wir diese Schranke kleiner machen, dann zählen wir also sozusagen mehr. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit wird größer. Und deswegen gilt also dieses linke kleiner Gleichsymbol zwischen den beiden Wahrscheinlichkeiten. Und für diesen rechten Teil hier, also für diesen Teil, da können wir einfach die Markov-Ungleichung verwenden, denn das ist genau die Markov-Ungleichung für k gleich 2. Ja, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Kollisionsanzahl mindestens doppelt so groß ist wie der Erwartungswert der Kollisionsanzahl, ist kleiner gleich 1/2. So. Und für uns interessant ist natürlich jetzt die linke und die rechte Seite. Und ja, das heißt also, für uns insbesondere, wenn wir das jetzt mal in Worte übersetzen, dass für höchstens die Hälfte der Hash-Funktionen klein h gilt, dass die Anzahl der Kollisionen in dieser Hash-Funktion klein h größer gleich diesem Wert hier ist. Wir können die Aussage aber auch herumdrehen, indem wir sagen, für mindestens die Hälfte der Hash-Funktionen klein h gilt das genau umgekehrt. Ja, also für mindestens die Hälfte der Hash-Funktionen gilt kleiner gleich diesem Wert. Und an dieser Stelle gilt das natürlich nicht nur, hier oben hatten wir noch die Einschränkung, dass n größer gleich 2 sein sollte. Hier unten können wir das n gleich 1 noch mit dazu nehmen, da gilt das natürlich auch. Und das heißt, in unserem Fall gilt ganz allgemein, für mindestens die Hälfte der Funktionen ist die Anzahl der Kollisionen nach oben beschränkt durch dieses 2 mal c mal n mal n minus 1 geteilt durch m. So. Und das wollen wir jetzt verwenden. So, das heißt also, was wir uns merken müssen, ist jetzt, unsere Kollisionsanzahl ist für die meisten Hash-Funktionen, also für mindestens die Hälfte, in dem Sinne gutmütig, dass die weniger als 2 mal c mal n minus 1 durch m Kollisionen erzeugen. Okay, ja. Jetzt gehe ich mal noch mal eine Folie zurück, und zwar, wenn wir jetzt unsere Hash-Tabellengröße m entsprechend so wählen, dass dieses m um mindestens 1 größer ist als dieser Ausdruck hiervon. Also dieses c mal n minus 1. Dann erzeugen wir hier eine Schranke, die kleiner als 2 ist. Ja, das ist das, was wir jetzt hier machen wollen. Also, wenn wir unser m echt größer als c mal n minus 1 wählen, zum Beispiel einfach 1 größer, also mindestens c mal n minus 1 plus 1, dann bedeutet das, das wollen wir jetzt auch ganz kurz zeigen, dass mindestens die Hälfte der Hash-Funktionen klein h die Schlüssel injektiv in unsere Adressmenge oder Indexmenge abbildet. Was heißt injektiv? Dann gibt es keine Kollisionen. Also wir wissen, für mindestens die Hälfte der Hash-Funktionen gilt dann, dass die Anzahl der Kollisionen echt kleiner als 2 ist. Wir wissen aber auch, dass wir unsere Kollisionen etwas redundant gezählt haben, indem wir so eine Kombination Schlüssel X, Schlüssel Y unterschiedlich gezählt haben zur Kombination Schlüssel Y, Schlüssel X. Das heißt, jede Kombination wird sozusagen doppelt gezählt. Das heißt also, die Anzahl der Kollisionen muss immer eine gerade Zahl sein. Und wenn wir wissen, dass also für eine ganz bestimmte Hash-Funktion H die Anzahl der Kollisionen echt kleiner als 2 ist, dann muss zwangsläufig diese Hash-Funktion kollisionsfrei sein. Ja, dann gibt es also für diese Hash-Funktion keine Kollision. Okay, was machen wir demzufolge? Wir wählen also zufällig eine Hash-Funktion H aus unserer Hash-Funktionsmenge HM aus. Und zwar mit entsprechend der Größe der Hash-Tabelle, die dabei eine Rolle spielt, größer gleich diesen C mal n minus 1 plus 1. Ja. Und dann prüfen wir einfach, ob für diese zufällig aus der Menge gezogene Hash-Funktion klein h die Eigenschaft gilt, dass es keine Kollision gibt. Da können wir Glück oder Pech haben, aber in 50% der Fälle haben wir Glück. Und wenn wir Glück hatten und es keine Kollision gibt, dann behalten wir die Hash-Funktion. Und wenn wir Pech hatten und es gibt mindestens eine Kollision, verwerfen wir die zufällig ausgewählte Hash-Funktion und ziehen uns zufällig eine neue. Und dann können wir wieder Glück und Pech haben. Also nicht Glück und Pech, sondern Glück oder Pech. Und je nachdem, ob wir eine Kollision haben, behalten wir oder verwerfen wir die Hash-Funktion. Da ist jetzt höchstens die Frage, wie lange brauchen wir in der Regel, um dann eine Hash-Funktion zu erhalten, bei der wir Glück hatten. Naja, und wir wissen, das ist im Prinzip eine geometrische Reihe, die da wieder entsteht. Und wir brauchen also im Erwartungswert dafür 2 Versuche. Es kann sein, dass es länger dauert. Es kann aber auch sein, dass wir schon beim ersten Versuch Glück haben. Ja, wie gesagt, im Erwartungswert brauchen wir dafür nur eine konstante Anzahl von Versuchen. Und zum Schluss sind wir aber sicher, dass wir eine Hash-Funktion haben, bei der keine Kollisionen aufgetreten sind. So, unser Ziel ist nun aber eigentlich eine lineare Tabellengröße. Das, was wir eben gesehen haben, da stand, wir sollen die Tabellengröße so wählen, dass das m größer gleich c mal n minus 1 geteilt durch m ist. Oder, dass das m größer gleich c mal n minus 1 ist. Und das ist natürlich quadratisch in n. Und wir möchten aber gerne was Lineares in n haben. Die Idee, um das zu erreichen, ist nun, dass wir nicht nur eine einzelne Hash-Funktion benutzen, sondern mehrere. Insbesondere werden wir das also so organisieren, dass wir zunächst mal eine Hash-Funktion klein h ohne Index auswählen, die dafür sorgt, dass wir an den einzelnen Positionen wenig Kollisionen bekommen. Wir werden aber Kollisionen bekommen. Das ist die erste Stufe. Und diese Hash-Funktion bildet also unseren Schlüssel auf Buckets von konstanter durchschnittlicher Größe bzw. Kollisionszahl ab. Dann werden wir diese Buckets oder diese Kollisionsklumpen noch auflösen, indem wir zusätzliche neue Hash-Funktionen einführen. Das sind dann die, die hier so einen Index klein l haben. Und die werden dafür sorgen, dass wir in diesem zweiten Schritt mit unserer zweiten Stufe der Hash-Tabelle eine Abbildung haben, bei der zum Schluss keine Kollisionen mehr auftreten. Ja? Also erste Stufe, Abbildung so, dass es nur noch wenige Kollisionen gibt. Zweite Stufe, diese Kollisionen mit einzelnen unterschiedlichen Hash-Funktionen auflösen, sodass es gar keine Kollisionen zum Schluss mehr gibt. Das ist das Prinzip. Ja, Um das Ganze zu analysieren, führen wir jetzt hier ein paar Symbole ein. Und zwar, ja, wir stellen uns vor, wir haben also unsere Menge der Elemente, die da unsere Schlüssel darstellen. Das ist also unsere Menge S. Und diese Menge S wird von unserer ersten Hash-Funktion, Hash-Funktion der ersten Stufe, klein h, auf die einzelnen Adressen L abgebildet. Und für ein ganz konkretes L oder für jedes einzelne ganz konkrete L bezeichnen wir die Menge der Elemente, die durch diese Hash-Funktion klein h auf diese Adresse klein l abgebildet werden, mit BLH. So, jetzt interessiert uns aber eigentlich nicht so sehr, welche Elemente das konkret sind. Also wir interessieren uns eigentlich nicht für die Menge selbst, sondern wir interessieren uns, wie viele Elemente sind in jeder solchen Menge. Und das heißt, wir interessieren uns für die Kardinalität dieser Mengen groß BLH und die Kardinalität bezeichnen wir mit klein b und auch mit den entsprechenden Indizes L und H. Und das wäre hier also quasi die Definition für die Kardinalität, die wir dann auch wirklich verwenden wollen. So. Jetzt ist natürlich ein einfaches zu sagen, wie viele Kollisionen werden also an jeder einzelnen Stelle L erzeugt. Also wenn ich mir eine solche Stelle L anschaue und ich weiß, da sind klein b von L und H, wobei H eben die Hash-Funktion ist, Elemente, dann weiß ich, jedes einzelne Element in diesem BL kann mit jedem anderen Element in BL kombiniert werden. Das heißt, ich habe also entsprechend klein BL mal BL minus 1 Kollisionen an dieser einen Stelle L. Und wenn ich das aufsummiere für alle Werte von L, das heißt von der Adresse L gleich 0 bis zur Adresse L gleich M minus 1, wenn ich dann alle diese einzelnen Produkte BL mal BL minus 1 aufsummiere, dann bekomme ich die Gesamtzahl der Kollisionen, die durch diese Hash-Funktion klein h erzeugt werden. Ja, das ist genau C von h, die Menge der Kollisionspaare von dieser Hash-Funktion h. So. Jetzt hatten wir gesagt, wir möchten in der ersten Stufe der, dieser Hash-Funktion linear viel Speicher investieren. Ja, wir wollten ja nicht quadratisch viel Speicher investieren, das war gerade das Ziel. Wir möchten nur linear viel Speicher investieren, auch insbesondere nur in der ersten Stufe. Und das heißt also, wir möchten für eine konstante Alpha, Alpha mal n Adressen bereitstellen. Und weil dieses Alpha möglicherweise eine reelle Zahl ist und das Produkt Alpha mal n dann vielleicht keine natürliche Zahl, sind hier jetzt noch diese Gauss-Klammern dabei. So viele Adressen möchten wir also für die erste Stufe der Hash-Funktion bereitstellen. Wir wollen jetzt aber noch nicht sagen, wie groß dieses Alpha sein soll, sondern wir wollen uns erst hinterher überlegen, was eine geeignete Größe dafür wäre. So, deswegen lassen wir dieses Alpha erstmal so, wie es ist. Wir wählen also zufällig eine Hash-Funktion klein h aus unserer C-universellen Hash-Funktionsmenge groß h von, also wobei die entsprechende jeweilige Tabellengröße eben dieses Alpha mal n aufgerundet ist und spalten mit dieser zufällig ausgewählten Hash-Funktion unsere Elementmenge s in die entsprechenden Teilmengen BL. Ja, man hätte die BL vielleicht auch intelligenterweise eher SL nennen können in dem Fall. Na, ist egal. Okay, also BL sind die Elemente, die auf die Adresse L abgebildet werden. So. Und dabei überprüfen wir, nachdem wir diese Funktion H zufällig ausgewählt haben, aus der Grundmenge groß H, ob unser ob die Anzahl der Kollisionen, die durch diese Hash-Funktion H erzeugt werden, ob die auch wirklich nicht größer sind als dieser Wert hier. Also 2 mal cn mal n minus 1 geteilt durch diese Tabellengröße Alpha n aufgerundet. So. Wir wissen, dass das für mindestens die Hälfte der Hash-Funktionen gilt. Wenn unsere Hash-Funktion diese Anforderung nicht erfüllt, dann verwerfen wir sie, ziehen zufällig eine neue, überprüfen wieder, ob die Bedingung gilt. Wenn es irgendwann mal gilt, dann behalten wir die Hash-Funktion. Ja? Und wir wissen, dass also aufgrund der Tatsache, dass das für mindestens die Hälfte der Hash-Funktionen in unserer Menge gilt, wissen wir also, dass wir im Erwartungswert nur 2 solche Hash-Funktionen ziehen und überprüfen müssen, bis wir fündig geworden sind. Theoretisch könnte das auch mal länger dauern, aber wie gesagt, im Erwartungswert werden wir also 2 Versuche benötigen. So, okay. Jetzt gilt aber nicht nur diese Bedingung, dass das kleiner gleich diesem ersten Ausdruck ist. Jetzt können wir das noch weiter abschätzen, indem wir die Gauss-Klammern weglassen. Dadurch machen wir den Nenner größer. Machen wir den Nenner kleiner und den Gesamtausdruck größer und auch entsprechend diesen Teil n minus 1 hier können wir größer machen, indem wir das durch n ersetzen und dann durch den und dann noch mit dem Zähler kürzen. Das heißt also, was wir hier zum Schluss herausbekommen, ist eine Schranke auch von 2 mal cn geteilt durch das Alpha. Und das Alpha war ja der Faktor von der entsprechende Faktor für die Größe der Hash-Tabelle der ersten Stufe, ja, was hier oben entsprechend definiert wurde. So. Okay, wir wissen jetzt also, wir haben unsere Hash-Funktion so lange zufällig ausgewählt, bis diese Bedingung erfüllt ist. Und wir definieren jetzt wieder unser BL, und also Groß BL und Klein BL. Jetzt haben wir hier in der Bezeichnung nur dieses H weggelassen, weil sich das jetzt ganz konkret auf die ausgewählte Hash-Funktion klein h bezieht. Und BL ist also wieder die Menge der Elemente, die an die Adresse L gehasht werden. Und das klein BL ist entsprechend wieder die Kardinalität dieser Menge, also die Anzahl der Elemente an dieser Adresse. Wie sieht das jetzt also im Bild aus? Wir haben jetzt hier mal schematisch dargestellt wieder 2 Elemente, die an dieser Adresse I gehasht werden, in diesem Fall also die 10 und die 5. Und die 14, die 19 und die 1, die werden auch an eine gemeinsame Adresse gehasht, in dem Fall hier das J. Und unsere erste Stufe der Hash-Tabelle, das wäre also hier diese Tabelle, die würde also teilweise belegt sein, und je nachdem, wie groß dieser Vergrößerungsfaktor Alpha ist, wären da natürlich auch leere Stellen dabei. Und an diesen einzelnen Stellen I und J würde es aber eben noch Kollisionen geben. So. Okay. Wie machen wir weiter? Wir schauen uns jetzt jede einzelne Adresse L an. Und an jeder einzelnen Adresse, wo also die Elemente Groß BL hingehasht werden, berechnen wir die Größe der Tabelle der Hash-Funktion der zweiten Stufe, wobei die Hash-Funktion der zweiten Stufe für genau diese eine Adresse L gilt. Also wir berechnen ML wieder als C mal die Anzahl der Elemente mal die Anzahl der Elemente BL minus 1 und machen das dann wieder um 1 größer, genau wie wir das vorhin schon mal betrachtet haben, damit wir wissen, dass mindestens für die Hälfte der Hash-Funktionen, die hier in Frage kommen, gilt, dass es keine Kollisionen gibt. Das heißt, dass die Hash-Funktion eine injektive Funktion ist, die also an dieser Stelle keine Kollisionen erzeugt. So, wir wählen dann entsprechend für diese Hash-Funktions- oder Hash-Tabellengröße der zweiten Stufe für diese einzelne Stelle L, wählen wir eine zufällige Hash-Funktion HL aus. Das ist eine Hash-Funktion, die nur für diese einzelne Stelle gedacht ist. Und zwar wählen wir das zufällig wieder so lange aus, bis wir in der Tat eben eine Hash-Funktion haben, bei der es keine Kollisionen gibt, die also injektiv ist. Und hier wiederholt sich die Argumentation zum endlos ersten Mal, weil für mindestens die Hälfte der Hash-Funktionen aus der entsprechenden Grundmenge groß H von ML gilt, dass die Hash-Funktion injektiv ist, brauchen wir dafür im Erwartungswert jeweils nur 2 Versuche, bis wir so eine entsprechende Hash-Funktion gefunden haben. So, das Ganze machen wir jetzt für jedes L. Wir fangen also an für L gleich 0, L gleich 1 und so weiter bis L gleich M minus 1. Und wenn wir das für jede Stelle gemacht haben, dann bilden wir einfach die Hintereinanderreihung der einzelnen Hash-Tabellen der zweiten Stufe. Und das ergibt uns dann unsere Gesamt-Hash-Tabelle. Und das heißt also, wenn wir jetzt wissen wollen, also angenommen, wir haben einen Schlüssel und wir wollen wissen, wo müssen wir jetzt für diesen Schlüssel x ganz konkret nachgucken, dann schauen wir erstmal in der Hash-Funktion oder mit Hilfe der Hash-Funktion h, die wir uns ausgewählt haben, nach, an welcher Stelle müssen wir in unserer Hash-Tabelle der ersten Stufe nachschauen. Und dann müssen wir also als Wert für unsere eigentliche Hash-Tabelle hier nachschauen, wo beginnt die jetzt eigentlich, und die Teiltabelle für die L-te Position, die beginnt also an der Stelle M0 plus M1 plus und so weiter bis ML-1. Ja, also ich muss die Größen der vorhergehenden Hash-Tabellen der zweiten Stufe alle zusammen addieren und danach beginnt natürlich dann die Hash-Tabelle für die Adresse L. So, und das heißt also, wenn ich jetzt so einen Schlüssel X gegeben habe, dann rechne ich erstmal aus, was ist der Hash-Wert von X, da bekomme ich dieses L, das ist aber eben nur die Adresse von der ersten Stufe, und dann muss ich zusätzlich zu diesem Beginn der Hash-Tabelle für meine Adresse L der ersten Stufe, muss ich noch den Hash-Wert der zweiten Stufe dazu addieren, und dann bin ich an der richtigen Position in meiner Tabelle. Man kann sich das jetzt im Bild anschauen, das würde dann also so aussehen, an den Stellen, wo ich vorher in meiner ersten Stufe meinen Schlüssel X auf eine entsprechende Adresse I gehasht habe, da steht jetzt der Anfangswert in meiner eigentlichen Tabelle. Der Anfangswert, also die Anfangsadresse SI, und zu dieser Adresse SI, die also jetzt in diesem Fall hier also auf die Anfangsposition hier zeigt, zu dieser Anfangsadresse müsste ich jetzt noch den Hashwert der zweiten Stufe dazu addieren, und weil ich weiß, dass diese zweite Stufe ohne Kollisionen auskommt, weiß ich, dass ich jetzt da an dieser einen Stelle auch wirklich nur das eine konkrete gesuchte Element finden würde. Ja? Gut, jetzt fehlt uns aber natürlich immer noch die Frage, was ist mit dem Alpha? Also wir hatten ja bis jetzt uns gar nicht festgelegt, wie groß das Alpha eigentlich sein soll. Also diese Hash-Tabelle der ersten Stufe Da hatten wir nur gesagt, das ist irgendein Faktor, mit dem wir unser n multiplizieren. Und ja, wir wussten eigentlich nur, es soll eine Konstante sein, dieser Faktor, weil wir nur linear viel Platz investieren wollen. So. Ja. Was macht man damit jetzt? Wir wissen, wenn wir die Gesamtgröße unserer Hash-Tabelle der zweiten Stufe ausrechnen wollen, dann addieren wir einfach die einzelnen Teilgrößen zusammen. Also für jede Adresse L ist ja die Größe der Teiltabelle für diese Adresse einfach ML. Und wenn wir diese MLs alle zusammen addieren, dann bekommen wir die Gesamtgröße der eigentlichen Hash-Tabelle. So, das heißt, das tun wir einfach mal. Das ist also das, was hier steht. Hier wird für L gleich 0 bis zur Endadresse Alpha N aufgerundet minus 1 werden diese MLs aufsummiert. Und ja, jetzt können wir natürlich die Definition der MLs einsetzen. Und das heißt also, jedes ML wissen wir, jede einzelne Größe hatten wir extra so gewählt, dass es um genau 1 größer ist als dieser Ausdruck C mal BL mal BL minus 1. So. Okay. Jetzt müssen wir das ja vielleicht am besten irgendwie zusammenrechnen. Und dazu werden wir vielleicht diesen Teil hier hinten, diese plus 1, einfach isoliert betrachten. Hier wird also einfach für jedes unterschiedliche L wird hier 1 addiert. Das heißt, wenn wir das separat betrachten wollen, dann bekommen wir hier genau Alpha n aufgerundet Einsen. So. Der Teil, der vorne rot markiert ist, dieses C mal BL mal BL minus 1, das kommt uns auch bekannt vor, dieses C, das können wir natürlich vor die Summe ziehen, weil das hängt nicht von der Summationsvariablen L ab. Und was dann da übrig bleibt, ist eigentlich C mal die Anzahl der Kollisionen. Ja, also wenn wir B mal BL minus 1 rechnen, wissen wir immer genau, das ist die Anzahl der Kollisionen an dieser Stelle L. Und wenn wir das für alle L zusammen addieren, dann bekommen wir die Gesamtzahl der Kollisionen. Und die hatten wir ja mit C von H bezeichnet. Also die Anzahl der Kollisionen, die durch H erzeugt werden. Okay. Jetzt, wenn wir uns daran erinnern, was ein paar Folien weiter vorne stand, da hatten wir ja diese Abschätzung gemacht. Die Anzahl der Kollisionen von H können wir beschränken, weil wir die Hash-Funktion extra so ausgewählt haben, dass sie dieses Kriterium erfüllt, nämlich, dass es nicht mehr als 2 mal C mal N geteilt durch Alpha Kollisionen sind. Eigentlich war unser Auswahlkriterium sogar noch ein bisschen schärfer, aber das war eine mögliche schwächere Form der Abschätzung. Und unser Alpha n aufgerundet, das können wir auch noch abschätzen nach oben durch Alpha mal n plus 1 im schlimmsten Fall. So, und wenn wir jetzt das Ganze noch zusammenfassen, dann bekommen wir also einen Ausdruck von 2 mal c Quadrat geteilt durch Alpha plus Alpha mal n plus 1. Naja, die 1 spielt keine Rolle. Okay. Und jetzt wäre natürlich die Frage, was wäre denn ein geeignetes Alpha, damit diese Schranke möglichst klein wird? Ja, wir wissen ja, dass das Ganze ist also jetzt hier, dieser ganze Ausdruck ist eine Schranke für die Gesamtgröße unserer Hash-Tabelle der zweiten Stufe. Und wir möchten natürlich eine Schranke, die möglichst klein ist. Das heißt, wir würden unser Alpha jetzt natürlich nicht irgendwie wählen, sondern möglichst intelligent. Und intelligent heißt in diesem Fall, dass das der Gesamtausdruck möglichst klein wird. Und das haben Sie alle in der Schule hoffentlich schon im Abitur gelernt, wie man solche Funktionen analysiert. Das heißt also, wenn wir diesen Ausdruck 2c² durch Alpha plus Alpha in Klammern mal n als Funktion betrachten, dann können wir ein lokales Minimum oder Maximum ausrechnen, indem wir die Ableitung ausrechnen, 0 setzen und dann gegebenenfalls noch mit Randstellen vergleichen. In diesem Falle würde das also dazu führen, dass wir sagen, okay, was ist die Ableitung von dem Ganzen, wenn wir das als Funktion von Alpha betrachten? Hier steht also erstmal 2c² geteilt durch Alpha oder mal Alpha hoch minus 1. Wie man das ableitet, ist klar. Also hier bekommen wir also einen Ausdruck von minus 1 durch Alpha Quadrat mal diesen konstanten Faktor von 2c². Die Ableitung von Alpha, von dem hinteren Alpha, ist natürlich 1. Und entsprechend würde jetzt 0 setzen von dieser Funktion dazu führen, dass wir auf einen Wert von Alpha gleich Wurzel 2c kommen. Ja, wenn wir das umformen und Alpha als Funktion von c ausdrücken. So, das würde also bedeuten, dass wir einen Adressbereich haben von 0 bis 2 Wurzel 2 mal cn. So, kann sich jetzt jemand denken, warum es damit eigentlich vielleicht noch nicht getan ist? Oder warum es vielleicht eigentlich intelligenter wäre, das nicht ganz genau so zu machen, sondern vielleicht nur so ähnlich? Ja, jetzt ist es wieder wie im Trickfilm, wenn alle anfangen, die Nägel zu feilen und irgendwo anders hinzuschauen. Keiner? Naja, okay. Also, was wir ja eigentlich minimieren wollen, ist ja nicht nur der Speicherplatz, den wir brauchen, um die zweite Stufe der Hash-Funktion zu speichern, sondern wir müssen natürlich auch noch die Tabelle in Betracht ziehen, die wir brauchen, um die erste Stufe der Hash-Funktion mitzuspeichern. Ja, das heißt, eigentlich wäre es cleverer, zu sagen, wir berechnen den Gesamtspeicherplatzaufwand, und das ist natürlich auch noch eine Funktion, die dann so ähnlich aussieht wie das, was wir eben gemacht haben, aber da kommt unter Umständen ein geringfügig anderer Wert raus. Das hängt dann aber natürlich insbesondere davon ab, wie viel Speicherplatz ich brauche, um meine eigentlichen Elemente zu speichern, im Vergleich zu wie viel Speicherplatz ich brauche, um diese Adressen in der ersten Stufe zu speichern und so weiter. Ja. Okay, das ist also der Punkt, der in diesem Fall dann hier unten steht. Das heißt also, die Minimierung, die wir gemacht haben, hat den Platz ignoriert, den wir brauchen, um diese Werte SL zu speichern und um die ausgewählten Hash-Funktionen HL zu speichern. Weil wir haben natürlich hier immer sehr einfach nur gesagt, wir wählen uns eine Hash-Funktion der zweiten Stufe HL für jede einzelne Adresse L aus der ersten Stufe. Aber das ist ja natürlich nicht damit getan, dass wir sie auswählen, sondern wir müssen sie uns auch merken, weil wir sie ja dann zum Schluss verwenden wollen. Ja. Und also davon würde man also diese Minimierung hier eigentlich noch abhängig machen müssen. Im Endeffekt ist es aber so, für uns zählt hier eigentlich das rein qualitative Ergebnis. Also für eine beliebige Menge von n Schlüsseln können wir eine perfekte Hash-Funktion, in dem Sinne, dass es also keine Kollisionen gibt, mit der Zieladressmenge von 0 bis 2 Wurzel 2 mal c mal n in linearer erwarteter Laufzeit konstruieren. Ja, lineare erwartete Laufzeit. Könnten Sie da oben bitte mal die Tür schließen? Dankeschön. lineare erwartete Laufzeit deshalb, weil wir ja gesagt haben, wir müssen uns Hash-Funktionen zufällig ziehen, müssen dann überprüfen, ob sie die von uns angegebene Bedingung erfüllen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir uns wieder Hash-Funktionen ziehen. Das heißt, wir haben keine absolute Garantie für die Laufzeit, sondern nur eine Garantie für den Erwartungswert. Und ganz konkret haben wir hier immer, wir haben ja bisher immer nur von diesem C gesprochen, aber ganz konkret könnte man sagen, für jede Größe M für Hash-Tabellen kann man zwei universelle Familien von Hash-Funktionen finden. Das heißt also, wir hätten hier für so ein C gleich 2 eine Hash-Funktion mit Adressmenge von 0 bis 4 Wurzel 2 mal N in linear erwarteter Laufzeit. Das Stichwort, was hier dabei steht, Las Vegas-Algorithmus, bezieht sich also darauf, dass wir hier einen gewissen Spielraum bei der Laufzeit haben, aber wir ein ganz bestimmtes Ergebnis garantiert bekommen. Ja, die Vorlesung, wo das explizit weiter behandelt wird, wäre also eine über randomisierte Algorithmen. Da gibt es auch noch andere, sogenannte Monte Carlo Algorithmen, wo man andere Garantien bekommt. Aber das wäre jetzt hier ein Fall von typisch für Las Vegas Algorithmen. So, okay, wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause und setzen dann in 10 Minuten nochmal fort. Was jetzt noch interessant ist, ist natürlich die Frage, ob man dieses perfekte Hashing auch so umsetzen kann, dass man Insert-Operationen erlaubt. Und das heißt, das wäre dann perfektes dynamisches Hashing, wo man also die Schlüsselmenge verändern darf. Und es besteht tatsächlich die Möglichkeit, sowas zu realisieren, zum Beispiel mit dem sogenannten Kuckucks-Hashing oder auf Englisch Kuckoo-Hashing. Hier wollen wir jetzt aber nur mal ganz kurz anschauen, wie das prinzipiell funktionieren würde. Wir wollen das nicht analysieren, weil das schon relativ kompliziert ist. Und sowas wäre dann eher zu finden in der Vorlesung Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen 1 oder 2. Für uns wäre jetzt, wie gesagt, die Funktionsweise so ganz grundsätzlich vielleicht noch interessant. Bei diesem Kuckucks-Hashing würde man sich also anstatt von einer Hash-Funktion zwei Hash-Funktionen nehmen, H1 und H2. Und man würde sich dazu auch entsprechend zwei Hash-Tabellen, T1 und T2, halten. Und bei den Operationen Find und Remove müsste man entsprechend immer in beiden Hash-Tabellen nachschauen. Bei Insert ist es jetzt so, dass man, wenn man ein neues Element einfügen will in die Datenstruktur, dass man zunächst mal eine von den beiden Hash-Tabellen nimmt und versucht, das entsprechend zu speichernde Element an die Zielposition von dieser Tabelle zu schreiben. Das heißt, ich rechne den Hash-Funktionswert zum Beispiel H1 von diesem Wert aus und schaue nach, ob an dieser Position schon ein Element gespeichert ist. Ich speichere das neue Element auf jeden Fall an dieser Position und wenn sich dort aber schon ein anderes Element befindet, dann verschiebe ich dieses andere Element mit Hilfe der anderen Hash-Funktion in die andere Hash-Tabelle. Dann kann es mir an dieser Stelle natürlich passieren, dass da auch schon ein Element stand. Das muss ich dann entsprechend wieder mit der jeweils anderen Hash-Funktion in die andere Hash-Tabelle verschieben. Und Gegebenenfalls müsste ich also hier noch zählen, wie viel Verschiebungen ich durchführe und das geeigneterweise zum Beispiel durch zweimal Login beschränken, um zu verhindern, dass ich hier in irgendwelche Endlosschleifen komme. Die Analyse, die mathematische Analyse und geeignete Implementierung würden dann zeigen, dass das Ganze also nicht dazu führt, dass man mit großen Wahrscheinlichkeiten hier solche Extremfälle erzeugt, sondern man würde also hier zeigen, dass mit entsprechenden Wahrscheinlichkeiten die Laufzeiten und die Anzahl der Verschiebeoperationen hier relativ klein sind. Ja. Okay, gibt es zu diesem ganzen Komplex perfekten Hashings noch erstmal irgendwelche Fragen? Also auch jetzt zu dem, was wir vorhin in dem Teil gemacht haben, perfektes statisches Hashing. Also falls da noch irgendwelche Unklarheiten auftreten, dann können Sie sich auch gegebenenfalls noch in den nächsten Vorlesungen oder per E-Mail bei mir melden. Mir ist schon durchaus bewusst, dass das ein relativ kompliziertes Thema ist. Ich habe es jetzt versucht, so einfach wie möglich darzustellen. Ich denke, man kann es mit entsprechendem Zeitaufwand auch einigermaßen nachvollziehen. Aber es ist jetzt hier eines der komplizierteren Themen in dem Kapitel. Ja, was bleibt uns noch? Die Diskussion über entsprechende Alternativen werden wir jetzt hier auch nur relativ kurz darstellen. Aber grundsätzlich sollte man das schon wissen, was es hier für Möglichkeiten noch gibt. Ich hatte beim linearen Sondieren schon dieses Stichwort Offen-Hash-Verfahren angesprochen. Beim linearen Sondieren war es ja so, dass wenn wir auf eine schon besetzte Stelle in unserer Hash-Tabelle gestoßen sind, dass wir dann einfach versucht haben, die nächste freie Speicherstelle zu finden und das entsprechende Element, was wir gerade einfügen wollen, an der nächsten freien Stelle zu speichern. Über die Konsequenzen haben wir auch geredet, was das für die Find-Operation und für die Remove-Operation bedeutet. Man kann das Ganze noch etwas allgemeiner formulieren, indem man sagt, wir definieren uns eine erweiterte Hash-Funktion und diese erweiterte Hash-Funktion hängt nicht nur von dem eigentlichen Schlüssel K ab, sondern auch von der bisherigen erfolglosen Anzahl von Versuchen des Zugriffs und diese Anzahl nennen wir mal i. Die ist also am Anfang 0 und wird dann immer um 1 vergrößert. Und diese erweiterte Hash-Funktion liefert uns also zunächst mal beim linearen Sondieren einfach die übliche Hash-Adresse h von k. Hier unten sehen wir das mal, also das Beispiel fürs lineare Sondieren. Also für den ersten Versuch für i gleich 0 würde hier also h von k modulo m rauskommen. Und entsprechend wenn wir dann festgestellt haben, also angenommen, das wäre hier eine Insert-Operation, die versucht, die nächste freie Stelle zu finden, oder eine Find-Operation, bei der wir jetzt noch nicht das Element gefunden haben, was wir gerade gesucht haben, dann würde sich das i entsprechend immer erhöhen und dann würden wir hier die nachfolgenden Speicherzellen betrachten. Man kann sich aber auch vorstellen, dass man andere erweiterte Hash-Funktionen benutzt, bei denen nicht einfach nur die Anzahl der erfolglosen Versuche i hier dazu addiert wird. Und dazu ist vielleicht vor allen Dingen die Motivation der Effekt der sogenannten primären Häufung oder Primary Clustering. Und dieser Effekt bezeichnet also die Tatsache, dass es bei solchen erweiterten Hash-Funktionen, die in diesem Sinne nicht besonders clever gewählt sind, dazu kommen kann, dass wir zwei Schlüssel K1 und K2 haben, die eigentlich zwei unterschiedlichen Hash-Funktionswerten zugeordnet sind, aber die ab einem bestimmten i bzw. j oder in diesem Falle hier i1 und i2 die gleiche Sondierfolge erzeugen. Also als Sondierfolge bezeichnet man praktisch die Folge der Adressen, die nacheinander angeschaut werden, falls die bisherigen Versuche erfolglos waren, weil bei der Insert-Operation eben die Stellen besetzt waren oder weil bei der Find-Operation nicht das Element gefunden wurde, nach dem wir eigentlich suchen. Oder bei der Remove-Operation nicht das Element gefunden wurde, nach dem wir suchen. Und bei diesem linearen Sondieren ist klar, kann es eben zu dieser primären Häufung kommen, weil, wenn ich mir das also vorstelle, wie das jetzt im Speicher aussieht, dann habe ich hier also irgendwie eine Menge von Zellen. Stellen wir die mal so dar. Und dann habe ich hier eine Zelle, auf die ich zugreifen möchte, was meinem Schlüssel K1 entspricht. Und dann habe ich eine Stelle, auf die ich zugreifen möchte, die meinem Schlüssel K2 entspricht. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass alles, was hier zwischendrin ist, belegt ist, dann habe ich ab dem Punkt, wo ich also, wenn ich hier drauf zugreifen wollte und festgestellt habe, das war belegt, dann wandere ich also in meinem Speicher immer weiter nach rechts. Und ab diesem Punkt, wo ich dann diese rote Zelle erreicht habe, habe ich dann dieselbe Sondierfolge, wie wenn ich jetzt direkt auf diese rote Speicherzelle mit dem Schlüssel K2 hätte zugreifen wollen. Ja. Das ist also der Effekt, den man als primäre Häufung bezeichnet. Und das führt eben dazu, dass bestimmte Teile in meiner Hash-Tabelle total vollgefüllt werden und total dicht besiedelt sind. Und dass an dieser Stelle immer, wenn ich auf ein Element, was irgendwie in diesem Bereich liegt, zugreifen möchte, dass ich da relativ hohe Laufzeiten erzeuge. Und das ist natürlich sehr unschön. Das möchte man möglichst vermeiden. Eine Möglichkeit, das zu vermeiden, wäre das sogenannte quadratische Sondieren. Jetzt gibt es dabei noch unterschiedliche Varianten. Allgemein könnte man das so formulieren, dass man sagt, okay, eigentlich möchte ich an meine ursprüngliche Adresse H von K zugreifen und wenn mein I gleich 0 ist, dann wäre in diesem Falle hier also der Wert an den oder die Adresse, die da bei der Hash-Funktion rauskommt, für den ersten Versuch wäre genau H von K. Aber wenn ich dann entsprechend erfolglose Zugriffsversuche gemacht habe, dann würde die Adresse nicht nur einfach um 1 erhöht werden, so wie eben, wo wir plus i gerechnet haben, sondern ich hätte insbesondere hier so einen quadratischen Anteil, wo ich also i Quadrat möglicherweise mit einer Konstante multipliziert noch zu meiner Adresse dazu addiere. Vielleicht habe ich auch noch so einen linearen Anteil hier, aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist vor allen Dingen dieser quadratische Teil hier hinten. Das heißt, die Sprünge, die ich mache in meiner Tabelle, um das nächste freie Feld zu finden, die werden immer größer, die wachsen, also der Abstand zur ursprünglichen Stelle wächst quadratisch, sodass ich also immer größere Distanzen überbrücke und dadurch zumindest diesen primären Häufungseffekt vermeide. Man könnte das quadratische Sondieren auch noch so ausführen, dass man nicht nur in einer Richtung in der Tabelle sucht, sondern dass man sagt, okay, in jedem zweiten Schritt schaue ich einfach in der anderen Richtung der Tabelle, ob ich da noch ein freies Feld finde. Das wäre also dieser zweite Ansatz hier, wo ich also entsprechend diesen Faktor minus 1 hoch i mit dabei habe, der eben in jedem zweiten Schritt positiv bzw. negativ ist. Und wo dafür dann das i halbiert wird und dann quadriert. Ja, also das wäre jetzt im Prinzip auch nur eine Variante davon. Was man natürlich gerne haben möchte und was bei der linearen Sondierung natürlich relativ einfach ist, ist, dass man, wenn man ein freies Feld in seiner Tabelle hat, dass man das auch für jeden Schlüssel, den man da drinnen speichern möchte, erreichen kann. Möglicherweise, wenn ich jetzt so ein quadratisches Sondierverfahren verwende mit nicht so intelligenten Werten, dann könnte es mir passieren, dass ich ein Element an einer Stelle speichern möchte und dann feststelle, die Stelle ist schon besetzt, dann klappere ich die ganzen anderen Werte meiner Sondierfolge ab und ich erreiche aber niemals mit dieser Sondierfolge ein möglicherweise noch freies Feld in der Tabelle, ja, weil das einfach nicht in dieses Schema passt. Das kann man allerdings erzwingen, indem man die Parameter hier geeignet wählt, zum Beispiel bei diesem zweiten quadratischen Sondierschema, indem man dafür sorgt, dass also das M eine Primzahl ist und das M kongruent 3 modulo 4 ist. Also da gäbe es mathematische Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass man ein freies Feld auch garantiert immer findet. Ja, was ist jetzt das Problem mit diesen quadratischen Sondieren? Naja, es ist, jetzt sind wir die primäre Häufung zwar losgeworden, aber die sekundäre Häufung haben wir hier bei der Schlüssel, die dem gleichen Hashwert zugeordnet sind, auch zur gleichen Sondierfolge führen. Also eben hatten wir das Problem, dass wir schon bei Schlüsseln, die unterschiedlichen eigentlichen Hashwerten zugeordnet sind, die gleiche Sondierfolge haben. Jetzt haben wir immer noch das Problem, dass zwei unterschiedliche Schlüssel K1 und K2, die in der ursprünglichen Hash-Funktion denselben Hashwert hatten, dass denen die gleiche Sondierfolge zugeordnet wird. Das ist kein ganz so gravierendes Problem, weil es sicherlich nicht so häufig auftritt, aber es ist immer noch ein Problem. Und ja, deswegen würde man das also auch gerne noch loswerden. Und dazu gäbe es jetzt auch noch eine Möglichkeit. Und diese Variante, die nennt sich Double Hashing. Und wie der Name schon sagt, wird hier also oder werden hier zwei Hash-Funktionen angewendet. In diesem Fall ist es also so, dass wir wieder eine erweiterte Hash-Funktion haben, die zunächst einfach mal die ursprüngliche Hash-Funktion verwendet. Und wenn wir beim ersten Versuch sind, also sprich, wenn unser i den Wert 0 hat, dann wird hier hinten also praktisch auch nichts addiert. Das heißt, wir schauen wirklich an der Stelle h von k nach. Aber für den Fall, dass wir an eine Stelle geraten sind, die schon belegt war bei Insert oder wo wir nicht das Element gefunden haben, nachdem wir gesucht haben, bei Remove bzw. Find, da werden dann die nachfolgenden Adressen nicht durch ein starres Schema berechnet, indem ich einfach i dazu addiere oder irgendwas, was mit i Quadrat zu tun hat, sondern hier wird noch das i multipliziert mit einem Wert h' von k, der also auch wieder von dem Schlüssel abhängt und der also von einer zweiten Hash-Funktion kommt, h' und der also dafür sorgt, dass wir den Effekt der sekundären Häufung weitgehend vermeiden können, außer natürlich für den Fall, wenn wir zwei Schlüssel haben, bei denen der Wert der einen Hash-Funktion h von k und außerdem noch der Wert der anderen Hash-Funktion h' von k gleich sind. Okay, also das wäre hier eine Möglichkeit, um diese Häufungseffekte weitgehend zu vermeiden. Es geht nicht vollständig, aber in der Praxis ist das meistens ausreichend. Gut, das wäre soweit das Kapitel Hashing. Unser Ansatz und die Folien, die wir unmittelbar vor dem Hashing-Kapitel gesehen hatten, da war ja der Ansatz, dass wir eigentlich uns mal überlegen wollten, was passiert, wenn wir eine sortierte Sequenz haben. Die Motivation dahinter war, in so einer sortierten Sequenz Da kann man relativ gut suchen, weil wir dann eben diese sortierte Struktur ausnutzen können. Und wir haben diesen Aspekt des schnellen Suchens jetzt mehr oder weniger erledigt, in dem Sinne, dass wir mit den Hash-Verfahren sehr schnell und unter geeigneten Bedingungen in konstanter Zeit auf die gesuchten Elemente zugreifen können. Aber, und das werden wir dann später noch lösen, das Problem, wir haben jetzt natürlich durch diese Hash-Verfahren gleichzeitig auch eine Struktur geschaffen, bei denen so etwas wie Bereichsanfragen keinen Sinn machen. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe eine sortierte Struktur und ich möchte da drinnen alle Elemente haben, die zwischen einem gewissen Minimum und einem gewissen Maximum liegen, dann kann ich das damit natürlich nicht gut realisieren, sondern ich kann nur nach einzelnen Werten suchen. Ja, wir beschäftigen uns jetzt im nächsten Kapitel mit Sortierverfahren. Ich weiß, dass einiges davon schon in Info 1 behandelt wurde. Deswegen werden wir auch diese einfachen Verfahren, die wir am Anfang kurz wiederholen werden, hier auch wieder nur im ganz kurz darstellen und uns dann konzentrieren auf die Teile, die dann weiter hinten kommen, also insbesondere untere Schranken für vergleichsbasiertes Sortieren, Quicksort, Selektionsverfahren, dann das schnellere Sortieren unter bestimmten Bedingungen und das externe Sortieren, was also darauf eingeht, dass gerade heutzutage es eine große Rolle spielt, wie die Daten auf den einzelnen Speicherebenen hin und her verschoben werden. Also unabhängig davon, ob diese einzelnen Ebenen jetzt der Speichercache sind oder der Hauptspeicher oder die Festplatte oder der Festplattencache und so weiter. Okay, ja, also diese Folie, die stellt im Prinzip nochmal das dar, was ich eben gesagt habe. Also perfektes Hashing hat uns in die Lage versetzt, hier die Suche nach einzelnen Elementen in Konstantzeit auszuführen. Ich habe es eben schon gesagt, der Nachteil ist, Bereichsanfragen machen in diesem Zusammenhang keinen Sinn. Und Speicherung von Daten in einem sortierten Feld hatten wir auch schon uns angeschaut. Da wäre es möglich, solche Bereichsanfragen zu machen. Insbesondere, weil man dann einfach nur die Array-Grenzen zurückliefern muss und die entsprechenden Ergebnisse dann in allen Elementen stehen, die zwischen diesen beiden Grenzen angegeben werden. Nachteil war hier, Suche ist entsprechend teuer im Vergleich zum Hashing. Also logarithmische Zeit ist meistens noch okay, aber natürlich schlechter als Konstantzeit. Ja, was ist jetzt das Sortierproblem? Ist eigentlich relativ klar, wir haben eine Menge von Schlüsseln, auf denen eine Ordnung existiert. Wir werden diese Ordnung hier immer mit diesem kleiner Gleichsymbol angeben. Wir haben eine Eingabesequenz, die wir mit S bezeichnen, die aus Elementen besteht. N Stück an der Zahl, Element 1 bis Element N. Hier ist jetzt ein kleines Beispiel angegeben. Und was wir suchen, ist eine Permutation dieser Elemente. Und wir suchen nicht irgendeine Permutation, sondern die sortierte Permutation, nennen wir sie S' mit den Elementen E1' bis EN'. Und für die soll also gelten, dass das ite Element oder vielmehr der Schlüssel von dem iten Element, also Key von E'i, kleiner gleich dem i plus ersten Element in dieser sortierten Permutation ist. Und hier unten sehen wir dann entsprechend zu dem Beispiel die sortierten Elemente. Einfache Verfahren dazu, die meisten von Ihnen werden es kennen, gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen, das sogenannte Sortieren durch Auswählen oder Selection Sort. Da gibt es, wie gesagt, ganz unterschiedliche Methoden, das zu implementieren. Hier, das ist jetzt eine vielleicht etwas ungewöhnlichere Methode, wo wir also zunächst mal das kleinste Element an den Anfang der Sequenz bringen wollen. Dazu gehen wir also die Sequenz beginnend beim Anfang durch. Wir vergleichen die Elemente schrittweise alle mit dem ersten Element und immer wenn wir ein Element finden, was kleiner ist als das erste Element, dann verschieben wir es durch Vertauschen an den Anfang. In diesem Fall würden wir also das erste Mal darauf stoßen, dass die 1 kleiner ist als die 5, deswegen vertauschen wir die beiden und setzen dann noch bis zum Ende fort. Und zum Schluss wissen wir, dass dann also die 1 das kleinste Element dieser ganzen Sequenz ist und unsere Ausgabesequenz, die hier in weiß dargestellt ist, die ist also um ein Element gewachsen und unsere Eingabesequenz oder der Rest unserer Eingabesequenz ist hier immer in grau dargestellt und wir würden demzufolge jetzt dasselbe Verfahren nochmal auf dem Rest-Array durchführen und hier wäre es dann also so, dass wir auch wieder die Elemente nacheinander durchgehen. Wir würden feststellen, dass die 5 kleiner ist als die 10, das heißt, wir würden die beiden vertauschen. Dann würden wir noch weiter bis ans Ende des Arrays gehen und würden dann feststellen, okay, die 3 ist auch kleiner als die 5, die jetzt da inzwischen steht. Und dann würden wir hier also noch die 3 und die 5 vertauschen. Dann war das letzte Element, was anzuschauen war. Das heißt, wir wissen, okay, unsere Ausgabesequenz besteht inzwischen aus 2 Elementen, 1 und 3. Und wir würden dasselbe Verfahren dann nochmal auf die Restsequenz 19, 10, 14, 5 anwenden. Würden dann 19, 10 vertauschen. Dann würden wir noch die 10 und die 5 vertauschen. Das heißt, die 5 wäre unser nächstes Element in der Ausgabesequenz und so fort. Zum Schluss entsteht natürlich eine sortierte Sequenz. Und die Frage wäre, wie lange dauert das, dieses Verfahren auszuführen? Hier ist jetzt mal eine Möglichkeit, das in dieser Weise zu implementieren. Wir bekommen also ein Array A von Elementen und die Gesamtzahl der Elemente n. Würden dann zunächst mal hier diese Vorschleife für die Variable i durchlaufen, für alle Elemente oder für alle Positionen kleiner n. Und würden dann immer entsprechend für diese Position oder für diese Anfangsposition alle Restpositionen anschauen. Und das heißt also, alle Restpositionen beginnen an der Position i plus 1 und laufen dann entsprechend bis ans Ende der Sequenz, also bis an die Position n minus 1. Und jedes Mal, wenn wir feststellen, okay, da haben wir ein Element an der Position j gefunden, was kleiner ist als das bisherige kleinste Element, was an der Position i steht, dann vertauschen wir das mit der Swap-Operation und wenn dieser Algorithmus fertig ist oder jedes Mal, wenn ein Durchlauf für die Schleife i fertig ist, wissen wir, okay, an der i-ten Position steht jetzt sozusagen das i plus 1 kleinste Element und wir müssen nur noch den Rest anschauen. Und anhand dieser doppelten Schleifenstruktur, was wir hier haben, also einmal diese Vorschleife hier und die darin geschachtelte Vorschleife für die Variable j hier, wissen wir, dass das Ganze quadratische Gesamtzeit kostet. Ja, also ein Durchlauf für i kostet uns in der Größenordnung Theta von i. Und wenn wir das aufsummieren für i gleich 1 bis n, was dann hier passiert ist, dann bekommen wir natürlich etwas, was quadratisch ist. Okay, das ist also sowas wie die Summe der ersten n natürlichen Zahlen nur noch mit konstanten Faktoren versehen. Ja, was ist der Vorteil? Naja, der ist offensichtlich. Das ist also ein Programm, was ich in 4 Zeilen hinschreiben kann. Es ist relativ schwierig, dort noch Fehler einzubauen. Das heißt, ich kann sehr einfach überprüfen, ob das Programm korrekt ist. Und der offensichtliche Nachteil ist aber, und das wissen Sie auch schon aus Info 1, quadratische Laufzeit. Das kann also interessant sein für Probleme, die nicht besonders groß sind. Da ist das sicherlich egal, ob ich quadratische Laufzeit habe oder nicht, aber für ja, große Probleme wäre das sicherlich nicht das Verfahren der Wahl. Ja, dann gibt es noch ein anderes Verfahren, das kennen die meisten sicherlich auch, das Sortieren durch Einfügen an der richtigen Stelle, meistens auch bezeichnet als Insertion Sort. Und dieses Verfahren ist hier auch mal beispielhaft schematisch dargestellt, wo man sagt, okay, ich nehme ein Element, in diesem Fall die 5, und füge es an der richtigen Stelle ein. Naja, beim ersten Element ist das einfach, das steht schon an der richtigen Stelle. Wenn es bisher keine anderen Elemente gibt, dann nehme ich das zweite Element, in dem Fall die 10, überprüfe und versuche es in die schon sortierte und hier in diesem Beispiel weiß markierte Zielsequenz einzufügen. Die Frage ist also, wie weit muss ich dieses nächste Element nach links schieben, damit die Sequenz wieder sortiert ist. 10 ist größer als 5, das heißt, ich muss es gar nicht verschieben, es steht schon an der richtigen Stelle. Das gleiche ist der Fall, wenn ich die 19 betrachte, die ist größer als die 10, das heißt, das muss ich auch nicht nach links schieben. Aber wenn ich jetzt die 1 betrachte als nächstes, dann sehe ich, okay, die 1 ist kleiner als die 19, das heißt, ich muss die beiden Elemente vertauschen. Das ist das, was hier im nächsten Schritt passiert ist. Und jetzt vergleiche ich noch die 1 mit der 10. Die 1 ist auch kleiner als die 10, das heißt, die muss ich auch vertauschen. Und die 1 ist auch kleiner als die 5. Und nachdem ich die beiden Elemente vertauscht habe, geht es dann also nicht mehr weiter nach links. Das heißt, die 1 muss dann an der richtigen Stelle stehen. Und in diesem Fall ist also die Sortierung meiner um 1 längeren Zielsequenz wiederhergestellt und ich bin zufrieden. Dann kann ich das nächste Element betrachten, die 14, und dann überlege ich mir wieder, wie weit muss ich die 14 nach links schieben, wie oft muss ich die vertauschen, bis die an der richtigen Stelle steht. Und wenn ich das dann für das letzte Element gemacht habe, dann bin ich fertig. So, das wäre also eine Möglichkeit, Insertion Sort zu implementieren. In Pseudocode könnte das so aussehen, ich bekomme wieder mein Array A von Elementen, die Anzahl n der Elemente und ich hätte dann wieder hier so eine äußere Vorschleife für die Variable i, die mir angibt, welches Element ich gerade betrachte und nach links schieben will und ja, entsprechend würde ich dann alle Positionen j anschauen, beginnend bei der Position links von der Position i, also bei der Position i-1 und gegebenenfalls bis zur Position 0 und würde das j dann entsprechend jedes Mal dekrementieren und jedes Mal, wenn ich also auf eine Situation stoße, wo das aj größer ist als das aj plus 1, das heißt, die beiden Elemente stehen in der falschen Reihenfolge, würde ich die beiden also vertauschen. Und jetzt könnte man sich Gedanken darüber machen, wie man das noch vielleicht besser hinschreiben könnte und wie man gegebenenfalls noch manche Situationen vermeiden könnte, an denen man Zeit spart. Aber letztlich ist es so, dass alles, was mehr oder weniger nach diesem Schema hier arbeitet, daran hängt, dass man also beim Einfügen des i-ten Elements an der richtigen Stelle Zeit O von i oder möglicherweise dann eben, wenn man untere Schranken nennen will, dann Theta von i aufwenden muss, sodass sich hier auch die Gesamtzeit wieder als Summe von natürlichen Zahlen ergibt und auch hier wieder also quadratisch ist in der Anzahl der Elemente. Vorteil und Nachteil, ja, genau wie eben, einfach zu implementieren. Man könnte vielleicht noch sagen, bei diesen Verfahren ist das Gute, wenn man sie mit Arrays implementiert, dass man wieder nur auf benachbarte Speicherzellen zugreift. Das heißt, das ist für den Cache schön. Der Nachteil ist natürlich auch hier wieder quadratische Worst-Case-Laufzeit. Ja, Jetzt kann man sich noch überlegen, wie man das Ganze vielleicht besser machen kann. Also bei Selection Sort zum Beispiel mit einer besseren Minimumstrategie könnte man O von n log n erreichen. Das schauen wir uns dann aber in einer späteren Vorlesung noch an. Bei Insertion Sort könnte man vielleicht die Einfügestrategie ändern. Hier ist das Stichwort dazu Shell Sort. Da gibt es also ein entsprechendes geändertes Verfahren, was dann als Worst-Case-Laufzeit den etwas ungewöhnlichen Ausdruck n mal log n zum Quadrat hat. Interessiert uns deshalb nicht so sehr, weil wir dann Verfahren sehen werden, die eben wie dieses Verfahren hier oben n log n erreichen und demzufolge einen log n Faktor weniger haben und asymptotisch damit also besser sind. Aber es ist vielleicht aus didaktischer Sicht ganz interessant, sich sowas wie Shell Sort mal anzuschauen. Ja, wollen wir jetzt aber nicht tun, sondern wir wollen uns beschäftigen mit Merge Sort. Merge Sort haben vielleicht einige von Ihnen auch schon gehört, wird oftmals im Deutschen bezeichnet mit Sortieren durch Mischen. Ich halte das für großen Unsinn, weil Mischen und Sortieren sind eigentlich zwei gegensätzliche Dinge. Und das ist eigentlich eine Übersetzung, sagen wir mal, es ist eine falsche Übersetzung. Eigentlich müsste man eher sagen, Sortieren durch geeignetes Verschmelzen. Das kommt der Sache, glaube ich, deutlich näher. Und Sortieren durch Mischen könnte man insofern nur gelten lassen, wenn man das Mischen auch wirklich mit dem entsprechenden Sinn verbindet. Und Mischen bedeutet eben in diesem Falle wirklich auch, dass man zwei schon vorsortierte Sequenzen zu einer neuen sortierten Sequenz zusammenschmilzt. Das heißt, das Prinzip ist hier, wir zerlegen die Eingabesequenz rekursiv in Teile. Diese Teile werden separat sortiert und wenn ich dann die separaten Teile, die sortiert sind, habe, dann verschmelze ich diese zu einer Ausgabesequenz, die auch sortiert ist. In unserem Fall, in unserem Beispiel kann man sich das so vorstellen, dass ich hier diese Sequenz 10, 5, 7, 19 und so weiter gegeben habe, dass ich diese Sequenz erstmal in zwei Teile zerlege, die ungefähr gleich groß sind. Ja, wenn das eine ungerade Anzahl von Elementen ist, dann geht es natürlich nicht ganz genau gleich groß. Aber ich würde also darauf achten, dass die Größe des einen Teils sich höchstens um eins von dem anderen unterscheidet, um das eben balanciert zu zerlegen. Und dann würde ich jeden einzelnen von diesen beiden Teilen wieder so lange in zwei ungefähr gleich große Teile zerlegen, wie das jetzt hier mal für den linken Teil gemacht wird, bis ich dann irgendwann mal dazu komme, dass ich nur noch einzelne Elemente habe. Diese einzelnen Elemente, die sind natürlich sortierte Sequenzen, weil was soll da schief gehen? Bei einem Element kann ja nichts falsch sortiert sein. Und diese beiden sortierten kurzen Teilsequenzen füge ich dann geeignet zusammen, indem ich also beginnend bei dem jeweils kleinsten Element immer das nächste kleinste Element, das Minimum von beiden Eingaben in die Ausgabesequenz übernehme und das so lange, bis ich also die beiden Sequenzen verschmolzen habe. Ich würde das also hier auch für diesen Teil mit 7 und 19 tun. Die beiden würde ich verschmelzen, auch zu einer sortierten Sequenz. Und dann komme ich also in diesem Fall dazu, dass ich sagen würde, wenn ich jetzt diese Teilsequenzen 5, 10 und 7, 19 verschmelzen will, dann schaue ich mir hier diese beiden Anfangswerte an, 5 und 7, und frage mich, welcher von den beiden ist der kleinere. Das ist also offensichtlich 5. Diese 5 übernehme ich in die Ausgabesequenz. Jetzt schaue ich mir die verbleibenden Restsequenzen an. Also 10 und 7 sind die beiden Anfangswerte davon. Dann ist 7 der kleinere Wert, den übernehme ich. Und das Ganze mache ich also so lange, bis dann die entsprechenden Ausgabesequenzen leer sind. oder Eingabesequenzen leer sind. So, das heißt, rekursiv würde ich das Ganze so eben auseinandernehmen und wieder zusammensetzen, bis ich dann hier entsprechende sortierte Teilsequenzen erzeugt habe. Und auch hier würde ich jetzt wieder hergehen und sagen, okay, von den Anfangswerten dieser beiden sortierten Teilsequenzen 5 und 1, was ist da der kleinere? Das ist die 1. Dann würde ich die 1 entnehmen, in meine Ausgabesequenz tun. Dann wäre dieser Teil hier erledigt und 3 wäre der nächst kleinere Wert. Dann würde ich 3 und 5 vergleichen. Dann würde ich 3 in die Ausgabesequenz übernehmen und 14 wäre der nächste Wert und dann würde ich 14 und 5 vergleichen und ebenso fortsetzen. So, das Ergebnis ist offensichtlich zum Schluss wieder eine sortierte Ausgabesequenz und was der weitaus interessantere Teil von diesem Verfahren ist, ist die Frage natürlich zum einen, wie kann ich das implementieren und zum anderen, was ist die Laufzeit, die da rauskommt und vor allen Dingen, wie funktioniert die Analyse. Ja, im Pseudocode das Ganze zu implementieren, das wäre also so möglich, wie das hier jetzt dargestellt ist. Sollte klar sein, dass das Ganze eine rekursive Funktion ist oder eine rekursive Prozedur, bei der ich also zunächst mal hier wieder das Array mit den entsprechenden Elementen bekomme. Und was ich auch noch bekomme, ist eine linke und eine rechte Grenze, auf der ich operieren möchte. Und das heißt, also diese Indexvariablen L und R, die geben mir eigentlich den Bereich an, auf dem ich jetzt gerade arbeite. Der einfachste Fall, den ich hier bearbeiten kann, ist, dass die beiden Grenzen, die linke und die rechte Grenze, gleich sind. In diesem Falle ist es natürlich so, dass ich nur ein Element habe und demzufolge diese ein-elementige Sequenz schon von selbst sortiert ist und ich da im Prinzip direkt hier aus der Funktion zurückkehren kann. Falls ich mehr als ein Element habe, würde ich mir hier die Mitte des entsprechenden Speicherbereichs berechnen. Natürlich für den Fall, dass hier die Summe R plus L nicht durch 2 teilbar ist, muss ich hier gegebenenfalls noch abrunden, wenn das nicht sowieso in meiner Programmiersprache schon so organisiert ist, dass das automatisch gemacht wird. Und ich würde dann, nachdem ich mir also diese mittlere Position M berechnet habe, zunächst mal die Merge-Sort-Prozedur für den linken Teil von L bis M aufrufen und danach noch die entsprechende Merge-Sort-Prozedur rekursiv für den rechten Teil, also von M plus 1 bis zu dieser rechten Grenze R. Und das bedeutet, nachdem ich diese beiden Aufrufe ausgeführt habe und von dort zurückgekehrt bin, weiß ich, dass diese Teilsequenzen sortiert sind und dass ich jetzt eigentlich nur noch dafür sorgen muss, dass diese linke und die rechte Teilsequenz jetzt geeignet zusammengeführt werden zu einer großen sortierten Sequenz. Und das ist das, was also hier unten in diesem restlichen Teil passiert. Und ja, jeder kann sich das mal in Ruhe zu Hause angucken. Hier muss ich also natürlich noch insbesondere aufpassen, was passiert, wenn der linke Teil schon leer ist, was passiert, wenn der rechte Teil schon leer ist. Und falls das nicht der Fall ist, dann, also das hier unten, das ist also sozusagen eigentlich der Normalfall, dann vergleiche ich, was steht am Anfang der einen Teilsequenz, was steht am Anfang der anderen Teilsequenz. Und wenn also entsprechend in der einen Teilsequenz der Wert kleiner ist, dann übernehme ich diesen kleineren Wert in die Ausgabesequenz B. Also ich habe ein zusätzliches Array, das ist hier jetzt in dieser Pseudocode-Notation nicht nochmal explizit angelegt worden. Das müsste man dann in dem Programm, wenn man es wirklich schreiben wollte, hier noch irgendwo definieren. Also das B ist sozusagen erstmal meine temporäre Variable für die Ausgabesequenz. Und für den Fall, dass das eben andersrum ist, also dass das AK der kleinere Wert ist, dann würde ich den entsprechend in diese, an die nächste Position in der Ausgabesequenz übernehmen und würde dann jeweils hier durch Inkrementieren der Variablen J bzw. K dafür sorgen, dass aus der Sequenz, wo ich das Element rausgenommen habe, dann als nächstes auch wirklich das nächste Element betrachtet wird. Und ganz zum Schluss muss ich dann nur nochmal dafür sorgen, dass meine Elemente, die momentan noch in dem REB stehen, also in der temporären Variable, dass die dann in mein eigentliches REA übernommen werden. Ja, das also wäre das Zurückkopieren sozusagen von den ganzen Elementen. Ja, das wäre also eine Möglichkeit, Merge Sort zu implementieren. Im Beispiel würde das Verschmelzen also so aussehen. Angenommen, ich habe jetzt hier zwei solche Teilsequenzen, die würde ich erstmal sortieren. Das ist das, was jetzt hier weiß dargestellt ist. Und dann kommt der eigentliche Verschmelzungsteil des Algorithmus. Ich würde hier also die 5 und die 1 anschauen, würde die 1 übernehmen, weil das die kleinere Zahl ist. Dann wäre die 1 sozusagen aus der rechten Teilsequenz gelöscht. Dann würde ich die 3 und die 5 vergleichen und feststellen, dass die 3 die kleinere Zahl ist und dass ich die in die Ausgabesequenz übernehme. Und so weiter würde sich das also fortsetzen. Als nächstes würde ich die 5 übernehmen, die 7, die 10, dann natürlich die 14 und dann die 19 und dann wären beide Eingabesequenzen leer und ich hätte diesen sortierten Teil in meinem temporären REB stehen und müsste den dann noch zurückkopieren in mein eigentliches REA. Zeitaufwand für die Merge-Sort-Operation werden wir dann am Anfang der nächsten Vorlesung nochmal explizit diskutieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann entsprechend in der nächsten Vorlesung.